zwei kleine Nerds.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu zwei kleine Nerds plus Gregor. Du hast die große Ehre, hier heute der erste Gast zu sein, der zum zweiten Mal kommen darf.
Ja, willkommen, willkommen. Leon war zwar auch zweimal da.
Ja, aber das zählt nicht, da haben wir beide Folgen an einem Abend aufgenommen.
Ja, nur um das nur mal klar zu machen für unsere krassen Zuhörer, denen es auf jeden Fall aufgefallen ist.
Ja, ja.
Ich wollte es nur mal klarstellen.
Gregor, no pressure, aber wir haben dich deshalb noch ein zweites Mal eingeladen, weil deine Folge bis heute all-time mit 240 Downloads unsere zweitbeste Folge aller Zeiten ist. Und unsere allerbeste Folge mit Gast. Also du bist die Number One, deswegen darfst du jetzt als Erster noch ein zweites Mal kommen.
Herzlich krass, willkommen. Hättest du gedacht?
Vielen Dank. Nein.
Willkommen nochmal.
Nee. Noch besser war nur unsere Folge über unsere Lieblings-IDE mit, ich glaube, 270 Downloads.
Krass, das ist ja cool.
Voll verrückt, ne?
Also ich muss sagen, ich finde es super cool, dass ihr euch diesen Fact so aufgehoben habt.
Ja.
Für meinen Willkommens, für die Einleitung, sage ich mal. Einfach, weil mir war das gar nicht bewusst, dass das so gut ankam.
Das heißt, du hast unsere Jubiläumsfolge nicht gehört, weil da haben wir es auch schon mal gedroppt.
Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm.
Ja, ist schade auf jeden Fall, aber ich finde es richtig cool, dass ihr so das zur Einleitung genommen habt. Und auch spannend, weil wir diesmal ein ganz anderes Thema haben. Und ja, bin sehr gespannt, wie das wird.
Du warst nicht unser erster Gast, du warst, glaube ich, unser zweiter nach Patrick, ne?
Genau, unser zweiter nach Patrick.
Ja.
Aber der Gast, der am meisten performt hat.
Auf jeden Fall. Und du hast vor allem auch, was mich, oder nicht gewundert, aber was mir aufgefallen ist, du hast da auf YouTube auch krass gezogen. Also ich glaube, du bist auf YouTube sogar mit Abstand unsere beste Folge. Auf YouTube geht in der Regel so gar nichts. Das sind dann mal so 1, 2, 3, 4, 5 Klicks. Und bei dir sind es irgendwie über 30 auf YouTube allein oder so. Das war,
nice.
Ja, du bist cool. Auf jeden Fall hier der Publikumsmagnet.
Ja, du musst einfach, wir bringen dich jetzt einfach jeden dritten Monat oder so. Darf man so Gregor so vorbeikommen.
Oder wir machen, machen dich zum Host. Und
ja, Gregor und die zwei Nerds.
Ja.
Oder so.
Gregor oder, plus X.
Wenn die Zahlen mal wieder runtergehen, dann holen wir einfach wieder Gregor. Und dann erzählt er wieder was Geiles und dann ist alles wieder gut.
Dann brauchen wir aber auch einen provokativen Titel.
Ja, ja.
Bevor wir jetzt hier zu inhaltlich werden, verteile ich mal Getränke.
Okay.
Ah, cool.
Gib mal Pablo.
Tradition.
Ist das ein Schraub?
Oh, das weiß ich nicht genau.
Probier mal.
Nee,
scheiße. Ja, das ist so der Vorteil, wenn man noch. Also, ich war ja früher Raucher. Und da
hast du dich vorgefangen, hast du ein Feuerzeug in der Tasche?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Also, eigentlich zum Glück.
Gib mal her. Für den.
Aber wir können das nicht hier an der Tischkante so oder sowas? Hier so?
Das nimmt die
Tischkante.
Also.
Sebastian macht jetzt die Flasche auf, mein Getränk ohne einen Öffner.
Das hat schon
gezischt.
Ja, es hat schon gezischt, auf jeden Fall.
Also,
Mist.
Sebastian weiß
ich
auch.
Ich beschreibe das nur für unsere Zuhörer, nicht unsere Zuschauer.
Erzähl doch schon mal weiter, dann fühle ich mich nicht so unter Druck.
Ja, nee, wir gönnen uns das jetzt ein bisschen. So,
das Problem ist, das hat keine richtig glatte Kante.
Das ist, wollen wir das hier gegen so einen Schreibtisch einfach ballern?
Also, können wir machen, aber dann wackelt alles, ne?
Also, oder hier gegen. Ach komm, ich hole einfach den Öffner. Oder?
Ich glaube, also ja.
Boah, mega.
Geil.
Vielen Dank.
Ich habe bisschen gekleckert.
Ja, bisschen. Okay, warte mal. Warte mal.
Sieht gut
hier.
Aus. Nee, sieht schon gut aus. Achso. Ah, gut, danke.
Ich hab sogar.
Du hast Drehverschluss, Gregor, hoffe ich, ne?
Ja, ja. Das wird.
Vielen Dank.
Okay, ich mach mal den Anfang. Ich habe einen Staropramen. The Spirit of Prague. Prost.
Ah, okay. Spannend.
Prost.
Cheers.
Oh, warte, jetzt hab ich schon wieder gekleckert.
Richtige Katastrophe heute. So, ich habe einen Calypse Taste of the Islands Ocean Blue Lemonade.
Okay. Und da wir ja immer noch keine Videofolgen machen, vielleicht noch kurz als Erklärung dazu. Das sieht halt ungefähr, das sieht halt richtig radioaktiv aus, was du da
drin hast.
Das leuchtet, das,
Licht,
das leuchtet schon so, als würde das wirklich sehr, sehr ungesund sein.
Also passend zur Serie, die gerade läuft, Fallout, also könnte auch so ein Getränk in Fallout sein. Oder so.
Aber echt, das ist
so
echt
im so Bunker oder so.
Gerade in diesem Grün, ne?
Ja, so, da könnte
er echt hart, ja.
Und ich habe ein Bundaberg Ginger Brew alkoholfrei Australian Family Owned. Oh, fancy.
Fancy. Cheers. Dachte, das könnte dir schmecken. Cheers. Das sah so aus, als wäre es was für dich. Prost.
Prost.
Ja, ist auf jeden Fall was nice. Tippt ihr, in welcher Folge werden wir das erste Mal da am Kiosk sein und kein Bier mehr finden, das wir nicht schon mindestens in einer Folge getrunken haben?
In 2 Jahren.
2 Jahren, das heißt noch 60 Folgen.
Ja, da haben wir insgesamt dann ungefähr 90 oder was? 100 ja. Folgen.
Ich glaube, die haben mehr Biere als das. Die haben bestimmt 200 Biersorten. Ach, okay. Das ich glaube, uns gehen die Themen aus, bevor uns die Biere ausgehen.
Dann müssen wir mehr Gäste reinholen.
Stimmt. Und die Gäste müssen auch Bier trinken. Ich gucke niemanden an.
Ja. Ja, wobei ich sagen muss, heute ist ja tatsächlich nur eine Ausnahme, dass es nicht geht.
Wie schmeckt dieses Calypso? Wie das aussieht?
Ich muss sagen, es schmeckt zum Glück nicht so toxisch, wie es aussieht. Ah, ich habe jetzt erwartet, dass es so total übertrieben süß oder so. Ist schon süß, aber es geht eigentlich. Ist ganz gut. Okay.
Ja, meins ist halt so ein klassisches Ginger-Getränk halt.
Und wie läuft es bei euch so?
Boah, also...
Projekte gut?
Also,
oh Gott, mal, du siehst gerade so richtig geschafft aus.
Ich bin richtig zerstört heute. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, da kommt, also ich werde auch so langsam so krank oder so, erkältet, keine Ahnung. Das ist voll ekelhaft. Ich huste so. Wenn ich aber so huste, das kommt so von der Lunge.
Ja,
das tut so richtig weh. Ja. Also wenn ihr dann jetzt einen Infekt kriegt, dann weiß ich das.
Danke.
Dann gehört dazu auf jeden Fall.
Danke zum Podcast. Dir. Aber du, deswegen habe ich dir ja zum Gesundwerden auch Ingwer besorgt, weißt du?
Ja, oh. Richtig gut, ja, das kann sogar funktionieren, geil. Nee, ansonsten Projekte, also ja, ist halt einfach, was soll ich dir sagen, ey. Man muss halt einfach jetzt auch mal ein bisschen mehrgleisig fahren, so ist es halt einfach. Ja, und ein bisschen links und ein bisschen rechts.
Busy dies, busy das.
Ja, weil die Landschaft bricht immer mehr ein irgendwie und ja. Alles geht runter. Aber wenn man ein bisschen am Ball bleibt, dann kriegt man auch mal ein bisschen was hier ab, so die Reste. Die so runterfallen.
Ja, das sind wilde Zeiten, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich hab, wir haben ja neulich unsere AI-Bubble-Folge gemacht. Und die ist tatsächlich auch sehr gut geklickt worden. Und wir sind halt, also links und rechts, ne, wo ist ja gerade irgendwie jeder zweite Artikel, jedes zweite Video auf YouTube beschäftigt sich ja gerade damit, platzt die Blase oder platzt sie nicht.
Ja.
Ja, und on top of AI kommen halt noch so ein paar Sachen, ne? Inflation und...
Du, ich habe heute einen Kaffee geholt, Cappuccino, und was heißt Flat White? Ich glaube 6 Euro oder so.
Ja, das ist
das drin. Ja, ich meine, da kann ich das... kann ich einen 6 Euro einen Kaffee leisten, alter Schwede, ey.
Ja.
Ich weiß. Don't get it.
Ja.
Ja, jegliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird so Premium.
Ja, genau, richtig. Ja. Sehr gut. Guck, deswegen haben wir dich eingeladen. Ja, weil du
so eloquent bist.
Weil du einfach hier das Richtige hier nach oben ziehst, ja.
Absolut, ja.
Das hört sich sehr traurig an, aber auch irgendwie zum Teil die Wahrheit.
Ja. Bei uns, ich habe ja auch in einer der Folgen erzählt, ne, bei uns sind auch irgendwie die Hälfte der Externen rausgeflogen von so über den Jahreswechsel. Das war natürlich auch klar, dass das noch Spätfolgen haben musste. Ne? Jetzt hat der Zwischenhändler Geldprobleme, weil die haben extrem viele Festangestellte im Projekt gehabt. Die haben jetzt irgendwie 30, 40 Leute auf der Payroll oder so, die halt keine Projekte mehr haben.
Ja.
Jetzt fangen die an, den Druck an uns weiterzugeben, ne? So Zahlungsziel nach hinten rauszögern mit allen Mitteln und so. Ja, ja. Also es geht schon wieder richtig ab, ey. Der Jahresanfang war schon wieder gut.
Echt? Boah, krass, ey. Ja gut, die Festangestellte kriegst du halt in Anführungszeichen nicht so schnell los. Die liegen dir auf der Tasche.
Wenn du die los was heißt liegen auf der Tasche? Die machen ja Marge mit uns. Das ist ja. Aber ja, die kriegen halt, der Kunde bezahlt die nach 60 Tagen. Und bisher haben wir uns das immer Hälfte geteilt. Ne? Wir haben sozusagen, wir haben unser Geld nach 30 Tagen bekommen. Also wir haben 30 Tage drauf gewartet und dann hat der Zwischenhändler nochmal 30 Tage gewartet, bis er die Kohle vom Endkunden wiederbekommen hat. Und das fand ich eigentlich fair, weil das ist genau in der Mitte. Ne? Und jetzt versuchen die das halt so 40-20 zu uns zu verschieben und so. Aber auch, die sagen das nicht offen, die machen dann so klammheimlich irgendwelche Klauseln in die Neubeauftragung zum Jahreswechsel und die sagen auch nicht offen Zahlungsziel 40 Tage, sondern die sagen weiter Zahlungsziel 30 Tage, aber nur noch mit unterschriebenem Stundenzettel. Früher ging immer schon mit dem Entwurf sozusagen, dem ununterschriebenen Stundenzettel. Und das dauert halt kann auch mal 3 Wochen dauern, wenn jemand im Urlaub ist, bis dein Stundenzettel unterschrieben ist. Ne? Dann bist du halt nicht bei 40 Tagen, dann bist du bei 60, 70 Tagen. So, ne? Also, ja, halt, also man merkt es an allen Ecken, die Lage, alle sind gerade nervös, alle sind,
sind so ein bisschen angespannt. Hast du zu den Leuten, die gehen mussten, Kontakt? Also haben die wieder was gefunden? Sind die irgendwo untergekommen? Weißt du da irgendwas?
Ich weiß, dass eine jetzt zum 1. Februar wieder zurückgeholt wurde, also vom selben Kunden. Okay. und mit einem IBMler habe ich gesprochen, der hat Stand heute noch nichts Neues, aber der ist halt fest angestellt. Ne?
Okay.
Aber der hat noch kein neues Projekt, der macht jetzt gerade ABM.
Ja.
Ja, nee, ich habe nur mit den beiden geredet.
Wie ist so, was denkst du so? Also kriegst du das auch ab, so als Arbeitnehmer, was wir so abkriegen? Oder spürst du das irgendwie so zwischen im Flur irgendwie so, keine Ahnung?
Ja, ich sag mal so, es ist erstmal, das war so ein interessanter Übergang jetzt, weil ich muss sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, ja, so wie ich das jetzt wahrnehme. Und das sind teilweise Momente, die ich auch mit dem Thema heute verknüpfe, ja, weil man halt weiß, wie es auch ist, wenn man wenig hat, sage ich mal. Ja. Mhm. Also in dieser gesamten Lage.
Ja, ja, ja.
Aber jetzt so diese ganz konkrete Situation, jetzt so diese IT-Marktsituation, bekommt man halt auch viel einfach durch Gespräche auch mit anderen mit und so. Ja, so, keine Ahnung, heute hatte ich ja zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der sagte, dass wohl DB System aufgelöst wird. Ja, das war halt für mich jetzt neu. Ja, jetzt habe ich so gelernt, es ist vielleicht gar nicht so neu. Aber so, man hört immer da und hier immer irgendwelche negativen Nachrichten immer mal wieder.
Ja.
Und ich habe auch schon so mitbekommen, dass viele davon reden, dass sich das auch so auf die aushandelbaren Gehälter auswirkt. Mhm. Ja? So, weil die Arbeitgeber sich auch im Klaren sind, der Markt ist, früher war mehr Competition. So, ja? Früher haben viele Arbeitgeber, glaube ich, gewusst, dass sie irgendwie die Latte hochhalten müssen, damit der Arbeitnehmer bleibt.
Ja.
Und jetzt haben die Arbeitnehmer nicht mehr viel Wahl.
Ja.
Auswahl.
Ja, mir hat heute auch ein Projektkollege erst erzählt, ein Freund von ihm, der ist halt auch bei so einer IT-Beratung angestellt. Die haben jetzt schon 2 Jahre in Folge 0% Gehaltserhöhung bekommen.
Ja.
Bei 10% Inflation halt, so, ne, da überlegst du dir halt auch, ne, bleibe ich da? Oder muss ich da vielleicht bleiben, weil ich gar keine Wahl habe, aber ja.
Kenne ich genauso. Also ich kenne auch einige, auch in der Beratung.
Mhm.
Da kommt so bei dem einen oder anderen eine Nullrunde nach der anderen.
Ja.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon mal die Stimmung richtig krass runtergezogen.
Wir machen nur noch so Depri-Folge.
Ja, aber es ist ja auch Depri-Stimmung. Also es ist einfach so, keine Ahnung, okay, jetzt mal so ein paar Good News. Wir verlieren das Studio. Also wir verlieren hier unsere Location leider.
Zwei kleine Nerds-Podcast wird eingestellt zum 1.1.
Wir ziehen um. Wir wissen noch nicht, wohin. Wenn ihr irgendwas habt, sagt Bescheid. Wenn ihr irgendwas hört, sagt Bescheid. Aber wir müssen hier unsere Sachen packen. Aber alles gut.
Wie lange bist du hier in diesem Büro?
Also gefühlt sind es 10 Jahre. Aber ich glaube, es sind eher so 7 oder 8 oder so. Aber so vom Feeling her.
Nein, das kann nicht sein.
Schade, ja.
Guck mal, vor 7 Jahren war ich ja schon selbstständig. Ich habe dich ja hier schon besucht. Da habe ich noch bei Dingsfest angestellt gearbeitet. Das war 2015, 16.
Ja. Ah ja, okay, dann
müssen 10 Jahre sein.
Da sind's, ja. Und jetzt
da habe ich dich schon hier besucht, weißt du noch, wo deine Praktis hier im Foyer Playsee gespielt haben.
Das war wie so ein Jutz hier, gell, ohne Spaß. Das war hier einfach Jugendzentrum, das war eine Katastrophe. Das war eine geile Zeit, schöne Erinnerung gehabt. Aber eine Tür schließt sich, eine öffnet sich und dann suchen wir jetzt was Neues und ja, wird schon.
Gut, dass du die Kabelbinder nicht wieder dran gemacht hast, müssen wir jetzt alles wieder abmachen.
Ja, habe ich bei mir im Büro auch nicht gemacht, ich wusste warum. Genau.
Ja, Gregor, was ist denn, du hast jetzt gerade schon angeteasert und hast es nicht erzählt, was ist denn das Thema unserer Folge? Du bist ja immer der bestvorbereitete Gast hier, der immer schon Themen mitbringt und so, das total entspannte Zurücklehnfolge für uns, so einfach nur genießen und mal gucken, was kommt.
Ja, also eigentlich, ich muss sagen, ist auch gerade eine interessante Überleitung im Sinne von, ja, was haben wir eigentlich für so einen Titel, sage ich mal. Aber so, ich glaube, worüber ja, Pavlos und ich mal so gesprochen hatten und daraus auch diese Idee entstanden ist, dass ich halt nicht so diesen ganz, ja, sage ich mal, typischen Weg hatte, so bis dahin, wo ich jetzt bin, sage ich mal. Und ja, im Prinzip wollten wir mal darüber reden und vielleicht mal so ein bisschen auch Einblicke darin gewinnen, wie das so ist.
Ja.
Wenn man so als kompletter Quereinsteiger oder ja, Quereinsteiger kann man gar nicht sagen, da stellt man sich wieder was anderes drunter vor.
Ja, ich wollte sagen, es wäre unsere dritte Quereinsteigerfolge, aber ist es nicht ganz.
Nee, das ist einfach ja, einfach dein Weg. So, das ist was ganz Persönliches, wie du halt dann zur Informatik gekommen bist und ja, wie. Weil es ja nicht immer alles. Die
Folge ist Gregor, mein Weg zum Glück.
Ja, es ist ja nicht immer alles so geradlinig, so, weißt du? Und ich fand halt bei dir schon das gerade krass spannende Themen mit drin. Ja, die, denke ich mal, auch andere interessieren, die andere vielleicht auch motivieren, am Ball zu bleiben und durchzuziehen, ja.
Da muss ich sagen, das ist ein guter Punkt, weil das wurde ich halt oft gefragt. So, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen einfach erzählen, dann komme ich vielleicht da so rein, genau. Also ich hatte eigentlich so mal eine ziemlich, ja klar, als Jugendlicher eine relativ normale Laufbahn eingeschlagen. Ja, ich war einfach auf
dem Normal Gym. Für Frankfurt oder normal?
Das ist ein geiler Zusatz. Das ist ein guter Zusatz. Ich glaube, weil ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist ja so witzig, gerade im Kontext davon, wenn die Leute über heute und früher reden, wird sie oft so dargestellt, als wäre vor vielen Jahren alles so rosa-rot und heute wäre alles so viel schlimmer.
Ja.
Und dabei kann ich das jetzt nicht unbedingt so bestätigen. Also ich war auf dem Gymnasium und ja, ich weiß natürlich, ich bin jetzt nicht heute auf dem Gymnasium, ich habe keinen Vergleich, aber ich kann sagen, dass es da doch auch sehr unterschiedliche Menschen gab, die ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen sind. Und auch, wenn ich mal überlege, also in unserer Stufe sind so viele, haben da auch den Abschluss nicht gemacht und sind, was weiß ich, wo gelandet.
Ja.
Und das ist schon lange her. Ja.
Wir reden hier
von den 90ern, ja, sag ich mal. Und ja, und so ähnlich war das bei mir auch. Also im Sinne von, dass ich das halt nicht so gerade durchgezogen habe. Es gab halt so den ein oder anderen, ja, doch so herben Rückschlag damals, der so, glaube ich, so mit dazu geführt hat, so privater Natur, dass ich dann irgendwie so ein bisschen ins, ja, so ein bisschen die Balance verloren habe, würde ich mal sagen. Und dann ging es halt gut bergab erstmal. Ja,
ja.
So.
Aber dann war das dann noch in der Schulzeit jetzt? Sind wir noch immer in Schule jetzt, sind wir jetzt? Oder?
Genau.
Ja, okay. Ja. Das heißt dann Schule abgebrochen oder was? Oder weitergemacht? Oder,
ja, also erstmal so durch die Schulen durch. Ja. Sag ich mal. Ja, so von einer Schule auf die andere. Und ja.
Zum Glück, wenn du hier von der Schule fliegst, gibt es noch 5 andere in Frankfurt. Ne? Wenn dir das auf dem Dorf passiert, dann hast du vielleicht gleich 100 Kilometer bis zur nächsten.
Ja, okay.
Ja, aber weißt du, was das Interessante ist? Und das weiß ich jetzt nicht, wie das heute ist, aber zum damaligen Zeitpunkt war das so, es gibt dann so Grenzbereiche, in die du kommst, in denen es dann auch schwieriger wird, sich zu orientieren. Also am Anfang hast du recht, klar, wenn du jetzt auf dem Gymi bist, dann gehst du halt dann auf eine Gesamtschule oder so, habe ich auch gemacht. Ja. Mhm. Und wenn das nicht irgendwie klappt, dann gehst du halt wieder irgendwo anders hin. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem die Auswahl immer kleiner wird.
Mhm.
Ja, und bei mir war das auch so. Das heißt, ich bin dann auf einer Abendschule gelandet.
Wie viele hattest du durch? Wie viele Schulen?
Ja gut, also die Anzahl, also es war halt so, ich war genau auf dem Gymi, dann war ich auf der Gesamtschule und dann war ich auf einer Realschule.
Mhm.
Und diese Realschule war halt so eine Abendrealschule.
Okay.
Und das war schon zum damaligen Zeitpunkt.
Was hast du tagsüber gemacht? Gedealt oder?
Nein, also tatsächlich dann gearbeitet.
Spaß, ja. Spaß.
Ja, aber das ist, ja, aber der Witz ist.
Nein, nur weil du gerade gesagt hast, Frankfurt und schiefe Bahn und so.
Ja, gut, also was ich halt eben sagen muss, war, das Publikum hat sich, also auf der Gesamtschule war das noch nicht so,
ja,
aber dann auf dieser Abendschule war das schon ein ganz anderes.
Ja, glaube ich.
Und das war echt teilweise krass. Und das war halt auch dieser Kontrast, ja. Du bist so auf dem Gymnasium und alle reden nur darüber.
Ich schätze mal, ja. Hauptschule, wo ich aufgewachsen bin, ist wahrscheinlich wie Gymi in Frankfurt, ne?
Ich kann es dir nicht sagen, aber das war auch keine normale Realschule. Da waren halt viele Leute, die, Also keine Ahnung, da waren Leute,
die aber uns war das Schlimmste, dass mal so. Auf einer Schule von 900 Leuten, das Schlimmste, dass mal drei heimlich geraucht haben auf dem Schulhof. So, was Schlimmeres
da fängt's, ist da, da so, fängt es gerade an, so in
Frankfurt. Das waren die Rabauken, so, weißt du, bei uns.
Da fängt es gerade an in Frankfurt, oder also nicht mal erwähnenswert.
Ja, das war halt dort
allein. Im Elefantenklo haben die immer geraucht.
Was denn das Elefantenklo?
Das war so ein wie so ein kleiner, so ein gepflasterter Platz mit so Betonstählen drumherum und dann, das war, okay. Keine Ahnung, da haben halt immer alle rumgehangen, keine Ahnung, was das hieß halt das Elefantenklo, weil es rund und groß war, keine Ahnung.
Cool. Ja, aber so ähnlich, also so muss ich sagen, das war natürlich da ganz anders, ja, also das war, und dieser Kontrast war halt krass, also so, du bist erst auf dem Gimmi und da redet jeder eigentlich schon, und da waren auch Leute natürlich teilweise, die sehr wohlhabend waren und das war so ein ganz anderes Klientel,
ja.
Schule war halt so im Westend und
Gut, okay, da ist ja dann
Anwaltskinder nur.
Ja, da gab es Leute, die haben in Mehrfamilienhäusern alleine mit ihren mit ihren Kindern gewohnt und sowas. Also es war halt ein ganz anderes Scale. Und plötzlich bist du da so irgendwo mit so Leuten, die da gingen Sachen ab und das war teilweise schon, auch für mich muss ich sagen, manchmal, wenn ich so rückblickend drauf gucke, auch krass, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Also ich habe es irgendwie geschafft, mich da irgendwie mit den Leuten zu arrangieren, ohne irgendwie da jetzt der Prügelknecht zu sein, aber auch ohne jetzt so da irgendwie richtig mitzumachen. Hast du dir deine
Street-Cred bewahrt, ja?
Ja, das war echt so. Also,
guck mal, wie er lacht jetzt.
Es
hat irgendwie funktioniert und es war, aber das Krasse war, aber halt auch erst im zweiten Versuch.
Mhm.
Also da bin ich dann auch wieder gegangen. Und hab dann erstmal so ein paar Jahre.
Aber waren das, wenn ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, sag ruhig nein, wenn nicht, aber waren das schulische Gründe oder bist du da weggegangen, weil du irgendwie Probleme mit den Leuten da hattest oder hast du irgendwas zu Schulden kommen lassen und bist runtergeflogen oder?
Ja, also ich muss mir das so sagen. Also jetzt, was diese schulischen Sachen anbelangte, da war es halt bei mir immer so, also ich hatte damals so eine Lernschwäche und die ich aber auch gut dann, also sage ich mal, verarbeitet habe oder sage ich mal, aufarbeiten konnte. Und ich hatte so ein Problem, mich einfach zu konzentrieren.
Ja,
also ich habe mich immer, ich habe immer irgendwie andere Sachen im Kopf gehabt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr neugierig. Und mich hat es oft, es ist mir sehr schwer gefallen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen oder darauf zu konzentrieren, die nicht so in meinem Interessengebiet waren, weißt du? So, sobald etwas mich nicht so interessiert hat. Und ich habe auch, muss ich sagen, wenn ich so nachträglich drüber nachdenke, doch sehr früh immer so sehr weltliche Fragen im Kopf gehabt. Also so, wo kommen wir her? Was weiß ich? Was soll das hier? Was macht? Weißt du, so diese ganz menschlichen Fragen, ja? Und ich glaube jetzt nicht, dass es so weiß jetzt nicht, ob es besonders war, dass ich diese Fragen so früh mir immer gestellt habe. Aber vielleicht die Intensität. So, also ich habe mich viel zu sehr darum immer gedreht, weißt du, weil ich hatte dann immer das Gefühl, dass mich das so, alles, was ich halt eigentlich wissen wollte, habe ich nicht erfahren. Weißt du, sozusagen, weißt du, so, weil es eigentlich keiner weiß, warum wir hier sind oder was weiß ich.
Vor allem ist
aber das Schade bei uns, also bei uns ist zum Beispiel, also erst in der Oberstufe leider, aber mir hat das total Spaß gemacht. Wir haben dann irgendwann richtig Philosophieunterricht gehabt und da ging es dann natürlich auch genau um so Fragen. Ne? Das fand ich mega cool. So, das hat der Schulleiter persönlich gemacht bei uns. Das war so ein Spleen von dem, der uns dann irgendwie da, keine Ahnung, die verschiedenen Philosophen dieser Welt und ihre Lehren vorgestellt. So, das fand ich mega cool. Passiert ja jetzt auch nicht so an jeder Schule. Ne?
Aber so Themen haben ja auch gar keinen Platz in der Schule so eigentlich. So.
Ja.
Also, das so erst vielleicht dann in so, wie jetzt Sebastian sagt, in so einer Philosophiestunde oder so, aber
ich
schon
das,
zu sehr out of the box
für das so System. Schade, ne? Weil so, also mit den Klassengrößen und allem, mit dem, wie die Lehrer überarbeitet sind, weil so Fälle, wie du es jetzt beschreibst, von, sagen wir mal, milder Lernschwäche, ja, das wäre ja was, das könnte man bei einem anderen Betreuungsschlüssel, könnte man das ja super auffangen. Ne? Wie du sagst, du hast vielleicht einfach andere Interessensgebiete gehabt. Wenn du einen Lehrer hast, der da auf dich eingehen kann und der das nutzen kann und der auch rausfindet irgendwie, womit kann man dich locken, was fasziniert dich und so ein bisschen den Unterricht darauf anpasst, so, da kann man ja eigentlich super viel retten und erreichen, aber halt nicht, wenn du alleine irgendwie 35 Kinder hast in der Klasse, so, ne?
Ja, ich meine, ich konnte mir das auch erarbeiten, weißt du? Das war halt ein langer Weg, das sich sozusagen zu erarbeiten. Das ging ja, weißt du? Aber man muss natürlich dann auch den Willen haben und es auch durchziehen. Und ich glaube, das kam halt damals noch dazu, wie gesagt, das haben halt auch so private Sachen eine Rolle gespielt, was ich aber jetzt auch nicht irgendwie beschämend finde oder sowas. Ja, es waren halt einfach, ich hatte schon im frühen, also schon im jungen Alter auch viele Todesfälle so zu verkraften, weißt du?
Krass.
Und da waren halt ja so richtige Dramen dabei, ja. Wie zum Beispiel, ich hatte einen Cousin, den ich sehr gemocht habe. Und was ich dazu immer auch im Vorhinein mich so gefragt habe, ist, was hat so ein Verhältnis eigentlich noch besonderer gemacht? Der war halt Biologe, weißt du? Und sein Vater war oder ist immer noch zum Glück Physiker.
Mhm.
Und es war halt eine Zeit, in der du dann auch so von Wissen von Menschen abschöpfen konntest, was viel noch viel spezieller war als heute.
Mhm.
Weil heute, du willst irgendwas wissen, du googelst es einfach.
Mhm.
Oder fragst
eine
KI oder keine Ahnung. Aber damals war sogar der Zugang zu bestimmten Wissen, wurde oft auch durch Verbindungen und so. Ja,
ja klar.
Richtig.
Und der hat dann irgendwie geheiratet und ein Stipendium in Australien bekommen. Und die sind dann direkt nach der Hochzeit gestorben, also dort einen Unfall gehabt.
Ach, Scheiße.
Ja, und das war so, keine Ahnung, das ging dann immer, und das kam dann so Schlag auf Schlag, weißt du, so.
Mhm.
Dann hat sich irgendwie auf unserer Schule jemand umgebracht. Ja, also so, ich denke mal, es muss so 12 oder sowas
gewesen sein. Okay, krass.
Ja, und das sind so Sachen, das ging dann halt immer so weiter. Also es war echt krass, es gab so eine Zeit da, wo das so voll, also so Dinge so zusammenkamen.
Mhm.
Und ich habe, das hat mich so ein bisschen ins, wie gesagt, so ein bisschen die Balance so verlieren lassen. Und dann geht es, ich sag dir, das ist echt so, wenn du einmal so in so einem Fall bist, dann ist es manchmal nicht leicht, sich wieder so aufzufangen, weißt du so. Und ja, das ging halt dann mit der Schule dann halt, wie gesagt, erstmal bergab und dann habe ich halt irgendwelche Jobs gemacht, ja. Also. Und so.
Das wollte ich jetzt fragen. Ja. Also auf der Abendschule dann war es, hast du dann tagsüber gearbeitet oder?
Ja, ja, also das war, also ich kann mal so sagen, also ich meine, erstmal generell, ich habe schon während der Schulzeit eigentlich angefangen zu arbeiten und da habe ich mich auch immer irgendwie wohler gefühlt. So. Weißt du, so, das war so mein erster Job, habe ich im Theater gearbeitet, also hier am Willy-Brandt-Platz und habe da so.
Englisch Theater?
Hm?
Nee, also
nein, nein, nee,
das also, ist ein Theater,
das ganz normale Schauspielhaus.
Also Schauspiel,
ja, ganz normale Schauspielhaus, genau, Schauspieler ist aus Englisch, genau. Und da habe ich halt Karten am Telefon verkauft und so, das war voll cool, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie beim Fotografen gearbeitet, bei einem Messefotografen und das hat mir auch total gelegen, also alles, was so ein bisschen, ja, sag ich mal, so künstlerisch war und so.
Ja.
Und ich überlege gerade, was dann direkt danach kam. Ich
aber glaub, ja. Kurze Zwischenfrage. Also es war aber auch, weil du arbeiten musstest.
Ja, also ich meine, Budget also war
das,
knapp.
Das darf man ja auch nicht immer so, ne? Ja. Ist ja auch nicht so normal, jetzt mit 16, 17, 18,
16,
keine Ahnung, mit 16 zu arbeiten oder so. Ich kenne halt auch viele und ich habe es auch damals gemacht, die in meinem Umfeld einfach immer gejobbt haben. So. Also,
ja, das war natürlich so. Also ich konnte mir praktisch, also ich will jetzt auch nicht, ich sag mal so, es gibt, man kann immer in beide Richtungen gucken, ja. Es gab bestimmt genug Leute, die weniger hatten als ich, aber so, wenn ich mir was leisten wollte, musste ich mir das schon erarbeiten, ja. Und ja, das war dann halt auch natürlich so eine Sache, ja, immer irgendwie arbeiten zu müssen.
Ja, 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 das ist, also wenn du ja eigentlich ein Schüler sein musst, und dann musst du auch irgendwie lernen oder so, aber dann musst du irgendwie abends nochmal im Theater oder tagsüber da keine Ahnung, wo man irgendwie nochmal Nebenjob oder Kellnern oder whatever, dann bleibt natürlich irgendwas, weil das Konzept Schule ist eigentlich nicht so dafür gemacht, dass du nebenbei noch arbeitest.
Also, wie viele Stunden waren das so Abendschule abends noch?
Also gut, das war ja dann ganz, also das ist echt, also das war dann echt hart, weil diese Abendschule, musst du dir vorstellen, ich habe damals tagsüber dann im Rewe gearbeitet, so Regale aufgefüllt und sowas. Und ganz ehrlich, manchmal ist es für mich sogar zeitlich so schwer einzuordnen, weil da habe ich echt einige Sachen gemacht. Ja, ich habe da zwischendrin noch irgendwie so im Verkauf gearbeitet und dann habe ich im Auktionshaus gearbeitet.
Das war auch krass. Witzig.
Ja, ja. in so einem Auktionshaus für Technik hieß es damals. Und das war teilweise witzig, ja, einfach mal sowas anderes. Auf der anderen Seite war es halt so auch schwere Arbeit, also so im Lager und sowas, gell? Und Umzüge und so ein Zeug. Aber vor allem war es halt krass, weil, also gerade diese Rewe-Zeit, ja, da habe ich dann immer morgens um 7 angefangen. Und da habe ich dann oft bis so 16 Uhr ungefähr gearbeitet. Und dann ging es um 18 Uhr ja die Schule los.
Krass.
Okay, ja.
Und es war halt gerade im Winter war es halt krass, weil du einfach, keine Ahnung, ganz oft die Sonne halt nicht gesehen hast.
Ja.
Du bist dann auf die Arbeit.
Ja, genau, weißt du, ja.
So. Krass.
Nur das kalte Licht des Rewe-Lagers.
Ja, du bist halt morgens aufgestanden, bist dann da erstmal hingefahren, weißt du, dann da im Rewe den ganzen Tag, da gibt es ja meistens keine Fenster.
Ja.
So, und dann, bis du rauskamst, ist die Sonne wieder untergegangen und so, es war schon unangenehm, muss ich sagen, ja.
Und dann warst du auf der Abendschule, Dauer, also jetzt dauerte dann dieser Abschluss dort länger als die normale Realschule oder ist das, also wie?
Ja, das ist mit Semestern.
Also ah, okay.
Das ist auch Semestern sind da und genau, ich habe halt ein Semester überspringen können, weshalb ich das so ein bisschen abkürzen konnte, aber normalerweise passt, dauert das halt 2 Jahre. Und ich habe das dann halt auf 1,5 Jahre verkürzt.
Das heißt, das ist dann praktisch das 10. Schuljahr, was man da nachholt dann, ne?
Genau.
Das heißt, du hast bis zur 9. gemacht, hast einen Hauptschulabschluss und machst dann in 2 Jahren, was normalerweise, wenn du Fulltime-Schule machst, dann
ja,
die 10. Klasse ist.
Genau, genau.
Okay.
Ja. Aber allein auch schon nur bis dahin, wenn wir jetzt mal hier mal kurz so innehalten, allein bis dahin ist ja schon wieder krass, ne? Weil du bist dann, warst auf dem Gimmi, bist dann da off und dann warst du auf der Gesamt und dann gearbeitet und dann, dann hast du dir gesagt, okay, komm, ich mach's jetzt doch nochmal und versuch's nochmal. Und allein dieser Gedankengang in so jungen Jahren zu sagen, okay, ich mach's jetzt nochmal.
Wie oft wolltest du das hinschmeißen, die Abendschule?
Das ist eine schwere Frage, weil eigentlich war das, wenn ich echt drüber nachdenke, gerade wenn ich jetzt im Kontrast, also ihr könnt euch ja vorstellen, gerade auf dem ganzen Weg, da kommt ja natürlich noch einiges hin, da triffst du ja sehr viele Menschen und man fragt, oft manchmal haben mich Leute gefragt, okay, was hat das so am Leben erhalten, dass ich immer weitergemacht habe. Und ich muss sagen, da war schon immer so eine Überzeugung da, dass ich es schaffe, dass ich es erreichen will.
Weißt geil,
du? Ja, auch zu dieser Zeit hat mich das nie verlassen. So, und es wurde natürlich, ist immer weiter weggerückt, ja, und ich kann euch auch sagen, auch diese Motivation, überhaupt, sage ich mal, das Ruder rumzureißen, wieder anzufangen, weil da gab es dann so eine Zwischenzeit, wo ich halt, also keine Schule gemacht habe, weißt du, so.
Ja.
So, und diese, da wieder das in die Hand zu nehmen, das bedarf wirklich viel Kraft, aber vor allem auch so einige Erlebnisse.
Ja. Und kam das von Freunden, von Familie, von Verwandten, kam das auch von dir aus? Also woher kam das, dass du dann ja diesen Weg wieder sagst, okay, ich mache jetzt die Abendschule, ich ziehe jetzt durch?
Also ich glaube, was echt am meisten, also eine, ich habe mir echt mal darüber Gedanken gemacht und es gab so Ereignisse einfach damals, wo ich bemerkt habe, wie mich andere wahrnehmen. Und das ist etwas, wisst ihr, weil ich war ja, ich war auf dem Gymnasium kein guter Schüler, wie gesagt. Aber ich war so eine etablierte Person da. Ja? Also ich hatte viele Freunde, ich hatte, ich war im Chor, ich war da irgendwie Mentor für Jüngere. Ich bin mit denen auf irgendwelche Fahrten gefahren.
Ja.
So. Also du bist halt einfach so ein anständiger Mensch, weißt du so. Und plötzlich merkst du so, dass mit diesem Absturz ja auch die Wahrnehmung von den anderen Menschen auf dich ganz anders wird. Ja?
Okay.
Und da gab es so ein paar so krasse Ereignisse, wo ich so gemerkt habe, ey, guck mal, wo du gelandet bist. So, okay. Guck mal, wie der dich jetzt sieht. Und,
okay.
Und weniger wegen so gesellschaftlicher Anerkennung, sondern fast schon so systemischer. Also, so, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach im Auto fährst und Polizei hält dich an, wie reden die mit dir? So,
ja.
Das ist so, das ist ja so etwas, was, ja, glaube ich, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge drüber machen, also über dieses Thema isoliert, ja. Aber das waren so Momente, ja, wo ich so gemerkt habe, ey, der redet mit mir, als wäre ich irgendwie, weißt du, so,
ja.
So der letzte Mensch auf der Welt.
Ja,
so,
ja, ja, ja. Ja.
Und da kam irgendwann der Moment, wo es bei mir so richtig so Klick gemacht hat. Und ich wusste so, ey, ich muss.
Ich kann nicht so weitermachen, ich muss hier irgendwas.
So, ich muss da raus, ich muss das wieder schaffen. So. Ich muss meinen Traum irgendwie erfüllen, ja. Und
dann Abendschule durchgezogen, war das einfach für dich? Oder hast du jetzt ein Semester übersprungen, hast du auch gesagt. Also war das, oder war das dann doch nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht am Ende?
Also das war, also inhaltlich und so, war das gar kein Thema. Es war sehr einfach und ich habe auch einen sehr guten Abschluss damals gemacht. Aber so die, wie soll man sagen, die Herausforderung lag mehr im Doing. Also dieses immer more, also du verlierst dann auch immer mehr Freunde, weil du hast gar keine Zeit. Und dann arbeitest du auch samstags und so weiter, weißt du. Und dann, das war sehr schwer. Ja, so in dem Alter, weißt du, weil das war so ein, das war ja auch immer noch so eine Zeit, in der die Menschen sehr viel miteinander so unternehmen, sag ich mal. Ja.
Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn, wenn du tagsüber arbeitest, dann abends Schule, am nächsten Tag wieder, Wochenende hast, musst du vielleicht auch nochmal arbeiten, dann hast du vielleicht schon noch einen Tag frei, dann willst du vielleicht auch nur einfach mal chillen und nichts machen. Dann, das machst du dann ein paar Wochen lang und dann sind links, rechts ein paar Leute, die es nicht nachvollziehen können und dann sind die weg.
Du hast gar keine, also wie gesagt, ich habe teilweise gar keine Zeit gehabt überhaupt. Nicht, weißt du, die haben zu, haben, sind zum Beispiel dann ins Kino oder so und du hast halt nie Zeit, wenn die ins Kino gehen, bist du irgendwie arbeiten oder wenn, so du hast total den Anschluss zu den Leuten verloren und du wirst dann praktisch echt so ein Alleinkämpfer. Ja, also du hast immer wenige Leute um dich herum, weil da kein Platz ist.
Ja.
Und das hat ja auch lange nicht aufgehört. Also wir reden ja hier von der Zeit, das ist ja, also bis zum Ziel ist viel Zeit vergangen dann noch. Das war praktisch nur der Anfang.
Und nach dem Abendgymnasium dann, also nach diesen anderthalb Jahren, musstest du dann nochmal Fachabi machen oder Abi oder wie bist du dann zur Uni? Also zur
jetzt FH? Gibt man nicht so schnell vor.
Ach so, okay.
Da kommen jetzt noch 3-4 Stationen.
Ach so, sorry.
Ja, also nee, also was ich noch interessant finde, generell, wie bin ich da drauf gekommen, ist ja auch so eine Frage, weil ganz ehrlich, mit der Abendrealschule zum Beispiel, ja, ich glaube, wenn ich da, ich war ja schon mal da und dann wollte ich es ja nochmal machen und die hätten meine Bewerbung wahrscheinlich direkt in den Müll geschmissen, aber ich war dann so, ich habe gesagt, ey, ich will das machen, dann habe ich meine Bewerbung genommen und bin da hingegangen, so. Weißt du, so, ja. Und bin direkt, habe gesagt, ey, wo ist der Schulleiter? Dann haben die gesagt, ey, der ist dann und dann da, komm wieder. Oder bin bin ich echt direkt zu ihm, habe ihm gesagt, guck mal, jetzt, ich will es jetzt durchziehen, ich mache das, so. Und ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, er hat gesagt, ja, kein Problem, aber wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann bist du hier weg. Du bist du schneller weg, als du gekommen bist, so, ja. Und genau so war das nämlich dann auch bei dem Fachabi.
Okay.
Ah, das habe ich vergessen, genau. Weil dann war ein Problem, ich hatte dann damals so plötzlich die Idee, mich zu disziplinieren und habe gesagt, ey, ich gehe zum Bund.
So. Okay.
Ja.
Ah, okay.
Krass.
Ja, das war irgendwo mittendrin, ja, zwischen der Schule und dann haben sie
vor Realschule war das.
Genau.
Okay.
Genau. Und dann war das so, nee, warte mal. Ich glaube, es war vor dem Fachabi, genau so war es. Und dann wollten die ja, dass ich dort in den Bund gehe und die haben mich dann so
eingezogen. Das ist nur zur Einordnung, wie alt warst du da ungefähr? 18 wahrscheinlich, wenn man zum Bund will. Das geht nicht früher, oder?
Ich muss überlegen. Nee, ich hatte es ja schon ein bisschen verzögert. Die haben mich schon einberufen.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich bin in der Schule.
Ja.
Weil es war ja damals sozusagen dann valide zu sagen, hey, nee, ich bin gerade in der Schulausbildung und da musst du nicht rein. So. Und das war 2004, da war ich 22 schon.
Ah, okay.
Ja? Und da haben sie mir dann gesagt, hey, so, jetzt musst du zum 154. Panzerbataillon nach Westfalen.
Ach, du Scheiße.
So. Geil.
Ja, so also richtig, schon Fahrkarte haben sie mir geschickt und so weiter. Das war geil. Schon alles da. Und ich wusste schon, wohin und so weiter. Scheiße. Und dann dachte ich so, okay, wie komme ich jetzt da raus? Weil ich will ja mein Fachabi machen, so, gell? Ja. Und da war das halt genauso. Die haben mich auch abgelehnt gehabt.
Ach, Moment, du hast dir das überlegt, du willst es machen, um dich zu disziplinieren. Und als sie dich einberufen haben, wolltest du es schon nicht mehr, oder
was? Genau, das war so eine Idee erstmal.
Okay.
Genau, der Punkt war, weil ich hatte ja noch nicht Zusage für die Schule, weißt du? Und dann
dachte ich,
ich mache jetzt erstmal Bund und so und dann mache ich dann die Schule. Aber der Punkt war, zwischendrin hatte ich so die Idee, zu dem Schulleiter wieder zu gehen, weil die hatten mich ja abgelehnt, ja?
Ja.
Das erste Mal und haben gesagt, hier, du bist nicht mehr schulpflichtig, ja, weil du hast ja einen Schulabschluss und hast ja schon mal die Schule verlassen, dann bist ja. du nicht mehr schulpflichtig. Wir wollen dich hier, brauchen dich hier nicht, weil das war eine normale Tagschule sozusagen.
Du kannst so also reagiert auch man hier auf jemanden, der irgendwie Bock hat, das nachzuholen und
ich wollte gerade sagen, absurd,
oder?
Weil
statt so jemanden mit offenen Armen zu empfangen und zu sagen, geil, dass du jetzt, okay, du hast vielleicht ein bisschen gebraucht, um es zu raffen, aber cool, dass du jetzt Bock drauf hast, klar, ja. komm vorbei.
Aber ich wollte gerade sagen, weil die hätten dich ja dann auch ablehnen können und sagen, nö, du machst jetzt keine Schule hier bei uns.
Naja, gut, also eins kann ich
euch sagen. Haben sie ja dann erst.
Ja, aber das ist krass.
Generell, guck mal, generell kann ich euch sagen, okay, also ich habe auf diesem Weg häufiger das Gefühl gehabt, dass Scheitern willkommener ist. Ja. Also, da habe ich auch noch andere Beispiele dafür. Ich meine, klar, ich will jetzt auch nicht die Leute dafür verantwortlich machen für meinen Weg, weißt du, weil andere können ja auch sagen, ja, hättest du es einfach gleich durchgezogen. Aber es ist halt krass, dass teilweise das System gar nicht ready dafür ist.
Ja. Das System ist nicht, ja, das ist, du bist, ja. also das,
ja. Ist nicht nach Vorschrift.
Das kann geht ich, nicht. Das kann ich gar, ja. das kann so, das gar nicht auffangen, das System. Ja.
So flexibel sind wir hier nicht.
Ja. So Fälle, sag ich jetzt mal, ja.
Ja, du, ich kann ja auch sagen, ganz ehrlich, das ist ja manchmal so, wenn die Leute zum Beispiel Obdachlose sehen und sie sagen dann so, ey, dass du das hinkriegst in Deutschland und so. Und ganz ehrlich, bis zu einem gewissen Grad haben die natürlich recht, du musst viel, also muss viel passieren, dass du da landest, ja. Aber es ist, glaube ich, nicht so krass unmöglich, wie sich das manche Leute vorstellen, weißt du?
Glaube ich.
So, weil wenn du in so einer bestimmten Lebenslage bist, dann hast du immer weniger Support und die Leute, mit denen du redest, die wissen ja auch, also ist was ganz anderes, wenn du jetzt irgendwie voll den krassen Background hast, Leute hast, die hinter dir stehen und so weiter, oder ob die irgendwie wissen, ey, der ist halt irgendwie in einer schwachen Position und dann gehen die auch teilweise anders mit dir um. Mhm. Also, das ist halt die Wahrheit, ja. Und ich bin halt zu der Schule und habe denen gesagt, hier, ich will das machen. Und es war so geil, da hat er gesagt, ey, da waren zwei Stapel. Und hat er gesagt, okay, leg dir deine Bewerbung da drauf. Mhm. Und dann sagt er noch so, naja, nicht da. Also so, und dann habe ich halt, hat er mich dann halt eingeladen. So. Also hat dann gesagt,
okay, was waren die zwei Stapel? Angenommen und abgelehnt?
Wahrscheinlich angenommen und abgelehnt, denke ich mal. Weißt du? So, oder ja, denke ich mal. Und
welcher war höher? Welcher Stapel war höher?
Ah, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich nur noch so daran erinnert, weil das halt so eine witzige Situation war, in der ich das fast mich selbst abgelehnt hätte wahrscheinlich.
Wir waren jetzt, okay, Realschulabschluss gemacht, Abendgymnasium, dann eventuell noch zum Bund gegangen, aber dann doch nicht. Und dann sind wir jetzt bei
Fachabitur. Ja, womit, wie bist du da rausgekommen aus der Bundnummer?
Du weißt nicht, das war so schlimm. Nein, weil der Scheiß war. Das war halt echt eine sehr blöde Situation. Wieso? Weil in diesem Moment, ja, kannst du nur noch verweigern.
Ja.
Da gibt's
dann aber dann musst du Zivi machen, ne?
Ja, gut, das musste ich so oder so machen, das habe ich dann auch gemacht. Okay. Aber der Punkt ist so, du hast die Gefahr, dass du dann dahin musst. Und dann musst du mindestens, also wenn du Pech hast, nee, höchstens, glaube ich, einen Monat dann in den Bund. Darfst aber keine Waffe in die Hand nehmen. Und dann kommt dann da so ein Verweigerungsausschuss, der dann tagt.
Das klingt ja wie in den 60ern, ey.
Ja, da musst du denen dann erklären, wieso du nicht jetzt da bleiben willst und sowas. Und ich bin dann so voll auf Risiko gegangen. Weil, also, ich habe das dann total, also mein Vater war ja Serbe und da war ja der Krieg und sowas in Serbien. Und ich habe dann halt eine ganz lange Geschichte geschrieben, so dass ich das irgendwie damit verbinde. Ich meine, klar, so ganz an den Haaren herbeigezogen war das ja nicht. Also meine Familie war tatsächlich im Krieg und ja, also die wurden da ja tatsächlich bebombt und so. Mhm. Das ist ja auch nicht, also jetzt nicht erfunden. Aber ich habe das natürlich dann dementsprechend so vermittelt, dass man mich hoffentlich nicht einzieht. Und das hat dann auch geklappt. Also die haben mir dann so auf den letzten Drücker geschrieben, so komm, bleib zu Hause sozusagen. Und mach halt dann dein Zivi, ja.
Das heißt aber sozusagen, dein Plan dann direkt mit Fachabi weiterzumachen, hat dann auch deswegen erstmal nicht geklappt?
Doch, weil das war ja der Witz, also ich bin ja zum Anwalt gegangen und habe den gefragt, hey, was soll ich jetzt machen?
Ja.
Weil ich wollte es eigentlich verzögern. Also meine Idee war, die Einberufung irgendwie vorauszuzögern. Und hat er gesagt, nee, verweigere einfach, Weil
ja, aber dann musst du doch erst Zivi machen.
Dafür. Nein, aber das dauert so lange, bis es dann zum nächsten Amt ist und so weiter.
Ach, dass
und dann,
du schon angefangen hast
mit der Schule. Genau, ja, und dann bist du schon in der Schule und dann kamen die auch, haben gesagt, so, jetzt geht's los. Und dann habe ich gesagt, so, ja, jetzt bin ich in der Schule.
Ja, ja. Ich glaube, wenn du studierst, ist irgendwie so die Regel, du musst mindestens im zweiten oder im dritten Semester sein, dann können sie dich nicht mehr ziehen, glaube ich, ne?
Das weiß ich nicht mehr. Das war ja gar kein Thema für mich damals. Das Studium war noch
weit. Ich weiß, ein Kommilitone von mir, der hat das mal mit einem ähnlichen Trick durchgezogen. Der hat sehr früh angefangen zu studieren. Der hat, glaube ich, mit 17 angefangen zu studieren und krass, hat sich dann nach Heidelberg umgemeldet in den Wohnsitz. Und dann bekam der Einberufungsbescheid vom Kreiswehrersatzamt da in Heidelberg. Mhm. Und dann hat sein Vater den Brief an das Kreiswehrersatzamt geschrieben und hat gesagt, mein Sohn ist minderjährig, der hat sich ohne mein Wissen umgemeldet, der hat bei mir zu wohnen, der ist noch keine 18. Dann war, weil das geht halt offiziell, wenn du 17 bist, ohne Zustimmung der Eltern nicht. Und dann haben sie diesen ganzen Wohnsitzwechsel rückgängig gemacht und auf einmal war halt wieder das Kreiswehrersatzamt in Gießen zuständig. Und durch diesen Transfer, weil das so ewig gedauert hat, bis das zwischen den Ämtern seine Akte hin und her geschickt war, geil, dann hat er sich ins dritte Semester gerettet und wenn du im dritten Semester bist, kannst du nicht mehr gezogen werden. Und als er mit dem Studium fertig war, war er älter als 27, da musste er nicht mehr zum Bund. Beziehungsweise bis dahin war der Wehrdienst, glaube ich, auch schon abgeschafft, aber ja.
Ja, so einfach war es aber dann leider nicht, gell? Also ich muss sagen, weil das war ja immer so, ich weiß gar nicht, wie man das heute wahrnimmt, aber der Zivi wurde ja immer als etwas so Leichtes, oder die Leute haben oft gedacht, das ist irgendwas, so was so easy going ist. Ich muss sagen, ich musste den ja machen und war nicht so.
Also, aber ganz kurz zurück, um da in der Chronologie zu bleiben. Du hast jetzt das Fachabitur dann gemacht?
Ja, genau.
Und dann den Zivi?
Genau.
Und wie macht man ein Fachabitur? Wo macht man das?
Ich habe das auf der Franz Böhm gemacht.
Ah, okay.
Also das ist ja so Berufsschule, also das ging ja dann auch schon Richtung Wirtschafts- und Informatik, genau, hab das auch entsprechend so gemacht.
Und das war auch quasi Abendschule das, nee, oder wie war das?
Nee, ist eine ganz normale,
ganz reguläre normal.
Tagsschule.
Okay.
Ja.
Okay.
Das heißt, wie hast du das finanziert oder wovon hast du gelebt in der Zeit?
Ich habe dann, damals habe ich so im sozialen Bereich gearbeitet und da habe ich dann
auch... Okay, das ging parallel zur Schule?
Ja, also
das ging Wochenende ja so schlecht.
Ja, genau, so
okay,
am Wochenende nach der Schule und so. Das war auch, ja, weißt du, dieser ganze soziale Bereich, muss ich sagen, da war ich ja dann auch ganz schön relativ lange.
Mhm.
Und das ist so, ja, wie soll ich sagen, das hatte sehr positive Seiten, weil du halt du hast halt einen sehr erfüllenden Job, ja, weil du hilfst halt Menschen so. Das ist eigentlich ganz ehrlich so, das ist, ich muss sagen, das finde ich halt so spannend, wenn ich auch jetzt zurückblicke, was ich alles gemacht habe.
Mhm.
So, da habe ich schlecht verdient, zwar echt schlecht, und war aber wirklich sehr erfüllend. So.
Erfüllend, ja.
Ja, so allein dieses Gefühl, so du weißt jeden Tag, ey, irgendwie Leute warten auf dich, du hilfst denen, du gehst dahin und ey, da gab es so einen Mann, der war erblindet, aber so im Nachhinein, also der war halt mal nicht blind und dann ist er erblindet und der ist darauf gar nicht klargekommen. So, ja? Und ich bin dann manchmal sogar nach der Arbeit, so ich habe damals eine Freundin, die hat bei dem um die Ecke gewohnt und da bin ich nach der Arbeit dann bei ihm vorbeigefahren, habe mit dem eine Kippe geraucht, so, weißt du, so.
Ja,
das war,
ja.
So, nice. Ja, das war, war irgendwie auch cool. Ja.
Das ist ja sowas, was wir in unserem Job oder dann du in deinem heute auch ja echt viel zu wenig haben, so, ne?
Ja, wo man sich
aber ich vielleicht noch ein bisschen mehr, so als im Projektmanagement hat man ja dann doch immer auch noch viel Kontakt mit Menschen und so, ne? Aber Pablo zum Beispiel, der sieht ja monatelang gar keinen einzigen Menschen.
Aber nee, also das ist aber absolut, was du sagst. Manchmal hat man schon so diese Sinnfrage, so was ist das hier eigentlich für ein Quatsch? So, weißt du, also vor allem diese ganze IT, jetzt mache ich ein neues Deployment und dann läuft der Server und so. Und dann denkst du dir, was ist das hier eigentlich jetzt gerade so?
Boah, da habe ich echt...
Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal so Sinnfragen oder später, keine Ahnung. Ich will nicht wieder die Stimmung so nach unten ziehen.
Nein, nee, das ist doch gar nicht... Nee, das ist auch so ein bisschen schwierig, wisst ihr, weil das Thema ist halt so, klar, weil auf der einen Seite, es gab ja diese positiven Treiber, einfach, ja, die mich auch getrieben haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, also was ich halt heute denke... wenn mich jetzt jemand fragen würde auch, weißt du, so wie bist du dabei geblieben, da würde ich echt immer auf den innerlichen Willen so wirklich zielen, ja, weil du sagst halt manchmal, dass du irgendwas willst, ja, aber da gibt es irgendwie einen Unterschied, so dazwischen es zu sagen und es wirklich zu fühlen, so, weißt du, und so, das ist aber trotzdem so, dass es natürlich auch irgendwelche negativen Dinge gab, die dazu auch geführt haben, weißt du, und mit diesen Sinnesfragen und sowas, also, ich kann nur sagen, also, wenn ich jetzt nur nach Sinn ausgerichtet hätte, würde ich diesen Job wahrscheinlich bis heute machen.
Ja. Ja.
So, weil, ey, das, wie gesagt, ja, du hilfst, du kannst da so vielen Menschen helfen, ja. Also ob die jetzt krank sind, ob die alt sind, ob die behindert sind. Und es kann eigentlich gar keinen besseren Sinn geben.
Ja.
So, ja. Und aber da muss ich halt eins sagen, es hat auch gleichzeitig eine Motivation geliefert. Weil ich habe da natürlich auch viele Menschen gesehen, die, denen es halt echt dreckig ging, weil die halt eben in ihrem Leben sehr wenig Geld verdient haben. Und da kam natürlich auch irgendwann der Moment in meinem Leben, dass ich halt dachte so, auf der einen Seite geil, was hier passiert,
ja,
aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt hier bleibst, dann wirst du vielleicht genauso wie sie.
Es war so eye-opening, so okay, ups, okay, zwar gut, was ich hier mache, aber ich muss eigentlich was anderes machen, damit ich nicht so wäre, also nicht so, eventuell nicht in so eine Stelle komme, wie irgendwie Armutsabrutsch oder keine Ahnung, Altersarmut, wie heißt das?
Ja.
Und dann Zivi durchgezogen?
Ja.
Und was war dann danach?
Dann ging das Studium schon los, ja.
Also eingeschrieben wo? Wo hast du studiert?
An der FH Frankfurt. Ja. Da habe ich dann angefangen mit dem Informatikstudium, aber ja, das war natürlich...
Wie kamst du der Entscheidung? Also, ist ja schon ein harter Wechsel, ne? Ich meine, was hast du jetzt alles aufgezählt? Zivi und Rewe, Regale einräumen,
Fotograf,
und sozialer Bereich und
Theater.
Wie bist du? Ja. Theater, stimmt, ja, Karten verkaufen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Informatik könnte was für dich sein?
Der Witz, ich habe noch eine Sache vergessen, es war auch interessant, Werbeagentur habe ich auch noch gearbeitet.
Okay, ja, als was? Geil. Was hast du da gemacht?
Da habe ich einfach nur so, wie so eine Art Gehilfe, sage ich mal. Also ich kannte da jemanden, der da jemanden kannte und wisst ihr, so, dann habe ich da alles Mögliche so einfach, keine Ahnung, im Büro geholfen bei irgendwelchen Sachen. Und, also im Endeffekt, ja, also was ich noch vergessen habe, also Fotografie hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Stimmt, das hast du auch noch aufgezählt.
Ja, und das war geil.
Hast du mal nachgezählt, wie viele Jobs du in deinem Leben hattest?
Ja, bestimmt. Also ich hatte das geil, weißt du, das Blöde war, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich echt drüber nachgedacht, ob ich noch einen alten CV auspacken soll.
Also dann gucken.
Lustig, ja.
Ja, weil wisst ihr, auf den neueren CVs habe ich das nicht mehr so aus, weil es einfach zu lang dann ist. Ja.
Und kannst du ja nochmal nachreichen, packen wir in die Show Notes.
Ey, ganz ehrlich, weil das Witzige ist, du bewirbst dich halt dann irgendwo als keine Ahnung was, ja, und dann denken die sich, okay, was juckt mich, dass der irgendwie Messefotograf war oder was heißt Fotograf, also dem Fotograf geholfen hat. Ich habe da mit fotografiert und so, aber ich habe den auch viel unterstützt, einfach bei Licht, Studio, Fotografie und das war geil. Also das muss ich sagen, auch so, es war ja alles noch analog, das war ja noch, der hatte noch gar keine digitale Kamera und mit entwickeln und so. Also ich muss sagen, es war schon spannend. Ja. Aber der, um da auf deine Frage zurückzukommen, also die richtige Inspiration, muss ich sagen, die kam damals auf jeden Fall von meinem besten so Freund in der Kindheit, dessen Vater war Informatiker. Und das hat mich einfach total inspiriert so. Ja, so, und irgendwie waren ja damals, also der Witz war, eigentlich war der jetzt kein Informatiker, aber es gab damals, weiß ich gar nicht, ob es schon Informatiker gab. Und da, weißt du, da haben
wir ja alle Physiker so, und genau, so Mathematiker, Physiker und so.
Mein Informatiklehrer war mein Kunstlehrer.
Ja, und das hat mich einfach so fasziniert und inspiriert. Und ich habe dann wirklich, ich habe ja auch immer so Computer gehabt, gebaut und so. Das hat mich immer total angesprochen, das ganze Thema, ja. Und ich hatte mir dann dieses Ziel gesetzt und habe dann mit dem Studium angefangen. Und habe aber auch da, muss sagen, ja auch wieder was anderes gleichzeitig gemacht. Und das war dann so der nächste Job.
Also während des Studiums, meinst du?
Während des Studiums, ja. Da habe ich, da war ich bei der, also das war nicht bei der Lufthansa direkt, aber wir waren halt für die Lufthansa in dem First Class Terminal tätig und haben da so VIPs rumgefahren.
Krass.
Also auf dem Vorfeld, ja. Also
Chauffeur auch noch auf der Liste, ja.
Ja, ja.
Krass.
Und das war auch schon krass.
War das OCK? Ich kannte ein paar Jungs, die waren so bei OCK auch so Fahrdienst.
Sagt mir.
Das war so eine Clique so. Und wir sind alle Audi A8L und so immer gefahren. Und sowas. Und dann,
das waren geile Autos. Ja. Wir haben auch Porsche. Porsche Panamera, ja. Porsche Cayenne, S-Klasse und so, ja.
Geil, so als junger Student, so schon geil.
Ey, das war geil. Das hat auch total Spaß gemacht. Du hast halt viele Leute kennengelernt aus der ganzen Welt und da waren natürlich alle möglichen.
Darfst du sagen, wie du so gefahren bist? So gibt es so ein, zwei, drei Leute, die so.
Also ich bin mir nicht so sicher, aber.
Okay, musst ja nicht. Alles gut.
Ich würde eher sagen, ich würde denken, eher nein.
Ja, aber alles gut, dann lieber nicht.
Ja, aber ich kann euch sagen, es war wirklich, also für die, sage ich mal, deutschen Standardpromis, die man so kennt, war das mehr oder weniger wie Taxifahren. Also die waren echt total oft da. Und halt auch teilweise schon so Weltstars, ja. Also,
wenn Tom Hanks bei Thomas Gottschalk auftreten musste, dann.
Also sag mal so, ich würde mich halt jetzt nicht wundern, wenn er da war, weißt du? Also da waren echt viele Leute, die man kennt. Und ja, und halt auch sehr viele so Vorstände und sowas. Mhm. Ja, also ich habe viele CEOs kennengelernt, also das heißt kennengelernt. Die sind ganz unterschiedlich gewesen, ja. Mhm. Und manchmal hast du mit den Leuten mehr geredet, manchmal weniger. Aber das habe ich auch irgendwie versucht für mich zu nutzen.
Mhm.
Ja, weil ich habe immer, ich habe gedacht dann, nach so ein paar Jahren, ich habe das ja lange gemacht, hast du dann irgendwie gedacht so, okay, was soll das hier so, was machst du jetzt damit? Es hat natürlich mega Spaß gemacht, ja.
Mhm.
Es war einfach cool und immer so Flughafen, immer so dieses Gefühl von Aufbruch, von Abenteuer,
mhm.
weißt du, so immer so dieses du hast diese Luft einfach.
Ja, ja, es ist ein anderer Vibe am Flughafen
einfach. Dieser Vibe, ey. Und dann da halt irgendwo mit einem Panamera auf dem Vorfeld stehen. Ja, das war geil.
Ja, gut, das ist schon. Ist
Anzug schon. Und so und dann da warten und dann. Und die Leute haben sich halt, natürlich war das nicht immer so, ja, weil je nachdem, wie das gerade gelaufen ist, waren die Leute natürlich auch manchmal ja, nicht so glücklich, dich zu sehen. Also wenn was schlecht gelaufen ist. Aber die meiste Zeit, ja, haben die sich halt gefreut. Ja, so. Ja. Und es war einfach ein coole Zeit auch. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, auch zu versuchen, so ein bisschen zu lernen. So, ja, wie denken diese Leute?
Mhm.
Ja, wie denkt denn der CEO von so einem DAX-Konzern? So. Und dann habe ich die Leute auch mal einfach irgendwas gefragt, so,
ja,
so random. Spannend. So, hab ich gesagt, was halten Sie eigentlich von da, von hier, von so? Ja.
Okay, cool.
Ja,
wie offen waren die so, sich auf so ein Gespräch einzulassen?
Ja, also ganz unterschiedlich, aber ich glaube halt mehr, als, glaube ich, der ein oder andere so vermuten würde. Also ich muss sagen, natürlich kann ich nicht die Authentizität der Antworten halt so total validieren, weißt du, weil die Leute sind natürlich sehr professionell, die wissen.
Gut, klar.
Ja, aber manchmal habe ich ein gutes Gefühl gehabt. So.
Aber ist ja schon mal cool, dass die dann auch so Gespräche einmal sind. Aber kurze Frage jetzt, also wie lang ist denn dann so eine Fahrt auf dem Rollfeld oder da, wo du hinfahren musst?
Es geht,
ist doch dann gar nicht so lang, oder?
Ja, ja, es geht von ultra kurz,
ja
ultra kurz bis wirklich ein paar Minuten, ja, bis halt, also die längeren, wo, die Momente, wo man halt länger zusammen war, das waren dann so Momente, wo ich die Leute dann, also es gab so einen, ich sag mal, speziellen Service, ja, dass sie in Frankfurt landen, aber die wollen zum Beispiel, keine Ahnung,
nach Düsseldorf.
Oder New York oder
wo auch immer.
Also
okay.
In die ganze Welt eigentlich. Ja? Frankfurt, Drehkreuz und so.
Mhm.
Und da hast du mit den Leuten ein bisschen länger Zeit verbracht. Und es war auch ziemlich stressig. Ja? Weil du hast die halt nur dann abgeholt, wenn es für sie selber unrealistisch gewesen wäre, noch zu schaffen.
Ah, da hast du sie quasi zum Gate gefahren.
Also
oder zum Flieger.
Du hast alles mit denen gemacht, was dann gemacht werden muss. Also als Beispiel, stell dir mal vor, einer kommt jetzt keine Ahnung, aus Kapstadt und will nach, keine Ahnung, weiß ich nicht, nach in die Schweiz zum Beispiel, sagen wir nach Zürich, und dann musst du Einreise machen, also ganz eine Einreiseformalität. Das heißt, es gab dann so einen speziellen Check, wo man die dann hinfahren konnte, Passkontrolle und so weiter, Sicherheitskontrollen und so. Ja,
okay, also richtig
leiten. Ja gut, darum haben wir uns jetzt nicht selber gekümmert, ja, also, aber wir haben halt diese ganzen Formalitäten mit dem Mensch selbst gemacht.
Ja. Also schon ein richtiger VIP-Service. Nicht nur fahren, sondern auch, wenn es dann nötig war, dann auch dann diese.
Ja, also ich rede ja wirklich, das ist ja wirklich, also absolute Top-Kunden.
Ja,
also das ist jetzt nicht irgendwie so diese.
Voll spannend, ey.
Diese, ich sag mal so, Kikifax-VIP,
was ich mir
kaufen kann oder sowas. Also,
ja, okay.
Also du kriegst es auch, wenn du First Class fliegst, ja. Aber First Class fliegen kostet halt auch mal 10.000 Euro.
Ja,
so.
Ja, ja.
Also kann mal so in der Region liegen. Also das heißt, ja, und dann hast du halt länger Zeit mit denen verbracht und da waren echt, also da sind auch so ein paar Momente in meinem Kopf geblieben, die sich so ein bisschen eingebrannt haben. Ja. So,
ja. Und so hast du es dann...
Ja, okay. Kannst du einen raushauen, oder?
Also einen fand ich krass, weil der, also es gab zwei besondere Momente, ja, ich sag mal beide, weil ich kann ihn nicht judgen, welcher jetzt krasser war. Und beide kamen komplett random. Ja, das heißt, ich habe die Leute jeweils abgeholt, habe die gefahren und wir haben gar nicht miteinander geredet. Mhm. Manchmal habe ich auch keinen Bock gehabt, die haben auch keinen Bock. Man sagt ja, einfach gut, höflich, ja, und so, und das war's halt, gell? Und plötzlich, der eine, der hat einfach so zu mir gesagt, ich will Ihnen mal was sagen, ja? Solange Sie für irgendjemand anderen arbeiten, werden Sie nie in Ihrem Leben irgendwas erreichen.
Mhm.
Also nie. Krass. Der hat gesagt, du wirst nie richtig etwas erreichen. Und das Witzige ist halt, der war ja selber schon on top so mäßig, weißt du? So, und er hat, also der wollte mir praktisch sagen, so, es kommt halt diese Grenze dann.
Ja.
So, bis dahin und nicht weiter, so. Und ich weiß nicht, was ihm passiert war, weil man hat ihm halt auch angesehen, dass er mies drauf war einfach.
Ja.
Aber es muss irgendetwas gewesen sein, so. Und
hat er das auch ein bisschen zu sich selber gesagt und nicht nur zu dir?
Ja, wahrscheinlich, das ist ein guter Punkt. Ja, aber es ist halt so interessant gewesen, weil weißt du, so, und der andere war auch so aus dem Nichts, der hat einfach zu mir plötzlich gesagt, so, niemand, merken Sie sich, niemand wird kommen, um Sie zu retten.
Krass. Ja. Das ist die Philosophie, ja. Hier kommen wir wieder zur Philosophie von Sebastian.
Einfach so.
Und Stunde, ey.
Ey, das Witzige ist ja, das sind so Momente, weißt du, das ist eigentlich auch voll witzig, gerade, dass wir hier gerade in diese Richtung laufen.
Ja, ja, ja.
Weil das sind halt so Momente gewesen, wo du, wo du halt nicht damit rechnest, weil manchmal bist du mit den Leuten ja nur 5 Minuten. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Fahrten. Das waren so kürzere Fahrten. Also die
der kam wahrscheinlich gerade von irgendeiner Vorstandssitzung und hat seinen Job verloren.
Sich niemand kommt, um sie zu retten.
Ja. Wurde rasiert.
Ja, aber ja, das Witzige ist ja, du sharest ja teilweise mit diesen Leuten dann auch so spezielle Momente. Ich sage euch mal ein Beispiel. Da ist ein Typ, der ist von einer der größten Unternehmensberatungen der Welt. Hat er eine sehr hohe Position. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, dass man es nicht weiß. Aber den habe ich an seinem 50. Geburtstag gefahren.
Ja.
Und dann sitzen wir so draußen auf dem Rollfeld, weißt du? Das weiß noch ganz genau, es war richtig scheiß Wetter, es war nachts und das ist so krass, dass ich es sogar genau weiß. Ja, ich hatte einen Porsche Cayenne, da saß er halt so hinten. Und dann erzählt er plötzlich so und irgendwie kamen wir drauf, dass er Geburtstag hat.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch und so. Dann haben wir so ein bisschen philosophiert und so. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe den bis heute in LinkedIn, haben wir mal ab und zu ein bisschen geschrieben und so. Ja, also eigentlich so witzig. Ja, ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie die krassen Connection, weißt du, so, aber ja, man erlebt halt ein bisschen was miteinander.
Ja.
Ja.
Das ist schon schön.
Ja.
Und diese Rollfeldarbeit, war das dann vor der Vorlesung, nach der Vorlesung, war das nachts, war das am Wochenende? Wie? Das
ist Katastrophe.
Oder, weil du hast, glaube ich, schon ziemlich viel gearbeitet, weil wir kennen uns ja auch von dem Studium.
Ja.
Du hast, glaube ich, viel warst du da am Machen, oder?
Habt ihr ungefähr gleichzeitig studiert, oder?
Wir haben zusammen angefangen gehabt.
Ja.
Ah, okay.
Ja, wir haben zusammen angefangen gehabt, aber ich war wesentlich später fertig. Aber das war natürlich so eine Sache, das war halt immer entweder, das war meistens danach.
Ja.
Und halt Wochenende und halt auch Feiertage und so.
Ja.
Ich habe ja jahrelang das gemacht. Ich habe jahrelang, keine Ahnung, wie gesagt, fast keine Feiertage gehabt, fast kein Wochenende gehabt. Und das Krasse ist halt, ich will es jetzt nicht so negativ färben, aber da war halt auch wieder, da gab es halt auch krasse Sachen wieder so. Also manchmal, und das ist ja,
auf der Arbeit jetzt oder wo
du
jetzt?
Nee, im Leben, weißt du, was es noch so vorausgezögert hat, weißt du? Weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist so, die Geschichte ist einfach nicht vollständig.
Mhm.
Stehst du mir, die Geschichte ist nicht vollständig, wenn du sagst einfach nur so, ja, ich habe dann da lange irgendwas gemacht, weißt du? Aber das war wirklich so, ich habe keinen Vergleich, ich habe ja nur mein Leben gelebt, ja? Aber das war wirklich einfach.
Ja, aber man kann es ja schon vergleichen, weil du siehst auch deine Kommilitonen und so. Verstehst du, was ich meine? Der eine hat so Good Life, der sagt, oh ja, ich sag jetzt mal stereotypisch, irgendwie, ja, Mama und Papa bezahlen alles und dann ziehe ich jetzt hier so ab und ah ja, meine Eltern sind auch Akademiker, dann weißt du ja sowieso schon, wie der Hase so ein bisschen läuft und wie das Spiel gespielt wird oder so. Ja. Außer wärst du es jetzt, du bist der erste Akademiker in der Familie, dann musst du dir sowieso erstmal, Studiengebühren, was, wie Vorlesung, ich kann kommen, wann ich will und ich kann gehen, wann ich will, wie was und so. Weißt du, sind ja auch alles so Faktoren. Ja. Deswegen kann man das, klar, du hast dein Leben so da jetzt gehabt, also dein Fokus, aber trotzdem sieht man ja links und rechts, deiner ist vielleicht ein bisschen einfacher, deiner ist ein bisschen schwerer. Das kriegt man ja schon noch mit, ne? Ich weiß noch damals auch bei uns dann auch im Studium und so, kann ich noch daran erinnern, als damals diese Debatte war mit den Studiengebühren.
Ja, aber ich weiß, es war so ein Problem für mich.
Oder da wurden Leute,
die haben angefangen, direkt wieder zurückgenommen im selben Semester, ne?
Ja, aber eineinhalb
Jahre.
Du musst das bezahlen.
Anderthalb Jahre?
Ein Jahr mindestens, glaube ich.
Ich glaube, als ich angefangen habe, wir haben es instant wieder, ich musste auch noch bezahlen, wir haben es aber instant wieder erstattet bekommen, weil dann dieses Gerichtsurteil kam. Ja.
Und ich weiß, Leute haben da geweint und so. Weil die sich einfach nicht leisten konnten. Die sagen so, weil, keine Ahnung, der eine hatte dann vielleicht schon Familie und ein Kind oder sowas, weißt du? Kommt ja auch nicht immer jeder direkt irgendwie aus der Schule ins Studium oder so. Das weiß ich noch ganz genau.
Wer hatte eigentlich die Schnapsidee, das einzuführen?
Ich glaube, CDU oder was?
Ja, ich glaube, das klingt war danach. CDU, FDP. Aber wisst ihr, das war halt auch so geil, dieser Kontrast immer. Ja, weil du siehst, das habt ihr miterlebt, das haben alle miterlebt damals. Und ich habe dann am Wochenende mit Milliardären teilweise zusammengesessen.
Crazy.
Ja, wirklich. Die mir dann erzählt haben, ich saß dann da rum, weißt du, und dann sagen die, dann siehst du halt, sagen wir so, sie sehen die Welt anders.
Mhm.
Ja, so manche reden gar nicht viel darüber, weil die wahrscheinlich auch wissen, dass es keinen Sinn macht, weil wir einfach auf einem anderen Planeten leben. Ja, sag ich mal, das ist so. Ja.
Ja.
So, aber manche haben auch mir gegenüber dann so Dinge geäußert, wo du einfach weißt.
Wie jetzt zum Beispiel, also kannst du ja so irgendwie allgemeiner formulieren.
Oder ja, sowas wie so, den Deutschen ging es noch nie so gut. Ja, ich meine, ich sag's dir mal ganz ehrlich, aus der heutigen Perspektive hat es damals ja sogar noch gestimmt, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt vergleichen. Ja. Aber so, da gab es halt dann so Momente wie, wisst ihr, der so ein Vorfeld, ja, das ist ja für manche Leute wie eine Hölle. Ja, also wirklich im Sommer ist es brennend das heiß. Das ist
wahrscheinlich 45 Grad da drauf oder
du
so.
Du fährst, also du siehst wirklich, dass also der Asphalt glüht so. Mhm. Ja. Und da weiß ich noch, da standen wir irgendwo und da habe ich so Leute gesehen, die halt ganz schwere Koffer so getragen haben, weil so händisch da. Und da habe ich halt gesagt, das ist eigentlich schon.
Und krass. Du chillst an deinem Panamera oder deinem Cayenne so.
Ja, wir waren da für die. Ja. Weißt du, die dachten ja, dass wir den besten Job der Welt hatten.
Ja.
Und ich sag mal so.
Der war ja auch.
War auch geil teilweise.
War jetzt nicht anstrengend, oder? Also war jetzt vielleicht anstrengend von den Zeiten her. Und so kann ich mir schon vorstellen, also du musst schnell hektisch aus der Fahrer pünktlich raus, ich bin zu spät. Und dann vielleicht nochmal Nachtschicht, später, Flieger kommt zu spät. 2 Stunden mal warten, bis der Typ kommt und so. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt das Fahren und so an sich.
Ja, aber es war manchmal, das stimmt schon so grundsätzlich.
Ja.
Aber ganz ehrlich, es war manchmal krass stressig.
Okay.
Also manchmal war es wirklich so, keine Ahnung, ich erinnere mich, einmal hatte ich mal einen aus dem Olympischen Komitee, der dann einfach abends dann da saß.
Mhm.
Oder wann was da auch immer dann im Fernsehen dann der zu sehen war, weißt du? Mhm. Und der hätte ich einen Fehler gemacht, hätte der vielleicht seinen Flieger verpasst. So.
Weißt okay, du? Also, weil es schon knapp auf knapp war.
Ja, genau. Weißt du, so Sachen, ja. Da waren schon teilweise Momente, die, ich sage jetzt nicht, dass die Regel ist, aber so hin und wieder, ja, war es schon krass stressig. So. Ja, aber trotzdem auf die Leute dann zu blicken und dann zu hören, dass jeder immer das, wie soll ich sagen? Ich glaube einfach manchmal, wenn es gut für dich läuft, ist es schwer, Verständnis dafür zu haben, dass es vielleicht auch für Leute nicht gut laufen könnte.
Ja.
Weißt du, so, dass der vielleicht nicht dran schuld ist, dass er Gepäck schmeißt. Ja, weil das ist natürlich das Bequemste. Ja, wenn du jetzt reich bist und du siehst jemanden, der einfach einen harten, anstrengenden, schlecht bezahlten Job hat, dann sagst du dir einfach, ach, der ist ja selbst dran schuld. So, der kann ja alles, hätte ja alles besser machen können. Ja, hätte ja mehr lernen können oder was weiß ich, weißt du, so. Und ich muss halt sagen, als dann diese Studiengebührgeschichte kam, da dachte ich mir halt, bestimmt sind die Leute, die das entschieden haben, so privilegierte Menschen.
Ja, sicher.
Ja,
die irgendwie denken so, ach, wenn der keine 500 Euro im Semester hat, da ist ja irgendwas falsch.
Ja.
Vielleicht auch davon profitieren, wenn jetzt nicht alle den Aufstieg schaffen, so, weißt du.
Das ist natürlich auch immer wieder so ein Punkt, weil ich sag euch, ich war schon sehr überrascht zu merken, weil dann kam ja, als ich das Studium dann angefangen habe, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, ja wieder so eine Zeit, ja, so, das war wirklich krass, ja, so irgendwie erst hat meine Mutter Krebs bekommen, und das war wirklich auch nicht dieser, also, wie soll ich sagen, nicht dieses so, ja, das operiert man mal kurz und das war's oder so, sondern es war halt richtig, sie hat wirklich um ihr Leben gekämpft, so, dann bin ich irgendwie morgens aufgewacht und plötzlich ist mein Vater gestorben, so, also einfach so, auch komplett, sag ich mal, so random, ja, so, ich bin einfach um 6 Uhr aufgewacht und hat mich seine Ex, also meine Eltern waren getrennt, ja, und hat seine Ex-Freundin mich angerufen, hat gesagt, ja, dein Vater ist tot, so. Und dann hatte ich 3 Monate später einen Unfall, bei dem ich selber fast gestorben wäre, so. Also ich war krass verletzt und du wachst dann da im Krankenhaus auf, so, und ja, so, ich meine, Vater ist tot, Mutter ist so am, also mit dem Leben kämpfen, sag ich mal, oder mit dem Sterben kämpfen. Und du liegst dann da rum.
Du liegst selber, bist am Arsch quasi.
Ja, und bist richtig so, am Arsch.
Gut Deutsch, ja.
Also ich war richtig am Arsch. Ja. Also wirklich, das war so, pff, ich habe so Schmerzen gehabt, dass ich, das war immer so ein Balancieren zwischen Schmerzen und Bewusstsein verlieren. So. Also krass, so krass. Kaputt war ich so. Und neben mir herum sind halt Leute auch, also keine Ahnung, ich weiß noch, da lag ich irgendwie nachts und dann kam dann der Pfleger zu mir und die spritzen dir halt dann immer irgendwelche Schmerzmittel, damit du irgendwie das halbwegs aushältst. So. Aber ich konnte trotzdem nicht schlafen. So.
Ja, weil es einfach zu krass war.
Weil es zu sehr wehgetan hat. Und dann hat er zu mir gesagt, so, ja, aber vergiss nicht so, die Leute nebendran, die schaffen es nicht. So nach dem Motto, dir wird ja alles gut. Ja. Der hat gesagt, guck mal, bei dir wird ja alles wieder gut, aber bei den anderen
nicht. Guck mal links, rechts, ja.
Ja, so, ja, guck dich um, so, weißt du?
Krass.
Und plötzlich bist du in so einem...
Das ist auch eine Art der Motivation, Alter.
Ja, Mann.
Krass,
ja. Das war richtig krass, ey. Dann liegst du da rum, weißt du, und bist komplett am Arsch. Weißt du, Vater tot, Mutter krank. Und dann muss ich auch echt sagen, das
krass. Das war gerade Anfangsstudium, oder was?
Ja, genau, das war so der Anfang, ja. Und ich muss sagen, ich war ja das witzigerweise, was heißt witzigerweise, so witzig ist eigentlich gar nichts dran. Ich sag das irgendwie manchmal so, ich weiß gar nicht warum. Aber zwischen dem Unfall und, zwischen dem Unfall und dem Tod meines Vaters bin ich mit meinem besten Freund, den du ja auch kennst, der auch mit uns Informatik studiert hat, nach Vietnam geflogen.
Mhm.
Und der ist halt Vietnamese, weißt du, und hat gesagt, ey, du hast so viel Scheiße erlebt, jetzt musst du mal ein bisschen was anderes sehen und so, gell? Und da habe ich ja dann aus Zufall meine Frau kennengelernt.
Ach ja.
Die ich aber viele Jahre später erst geheiratet habe.
Ach, lustig.
Voll süß, geile Story.
Ja, das war krass.
Ja.
Weil, ey, wir haben jahrelang diese Fernbeziehung gehabt.
Ja.
Und ich bin dann echt aufgewacht, also nach dem Unfall, und habe so mein blutverschmiertes Handy in die Hand genommen, habe mit ihr so geschrieben. Und sie hat mir einen krassen Halt gegeben. So.
Okay, krass.
Das ist halt so krass, weißt du? Okay, weil sie krass. War immer da, so. Weißt du?
Ja, okay, krass.
Und wir haben ja erst 8 Jahre später geheiratet.
Ja.
Ja, das heißt, zwischendrin haben wir uns dann immer wieder gesehen und ich bin dann immer wieder hingeflogen. Und haben wir uns auch manchmal in anderen Ländern getroffen und sowas.
Mhm.
Ja. Und das war halt krass so. Das war so dieses in der Traurigkeit so diesen Halt zu finden.
Jetzt kommt eine krasse Frage.
Ja.
Meinst du, ohne sie hättest du das nicht geschafft?
Ich würde nicht so weit unbedingt gehen, aber es war auf jeden Fall ein krasser Unterschied.
Ja.
So, sie hat einen großen Unterschied gemacht. Und was dann passiert ist, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich bin ja da am Rumtaungeln so. Und dann, ich sag's euch ganz ehrlich, wie das ist, gell? Du fällst und du denkst immer so, gleich kommt irgendwas. Weißt du, gleich hört's auf, so gleich kann ich mich irgendwo festhalten. Aber es hört einfach nicht auf. So, es geht immer weiter runter. Und dann hatte ich mich für Prüfung angemeldet.
Ja.
Und hab gedacht, so, ich bin dann aufgewacht, achso, das habe ich gar nicht erzählt, ich bin dann aus dem Krankenhaus raus. Da konnte ich ja monatelang nicht essen.
Wie lange warst du im Krankenhaus?
Ich weiß gar nicht mehr so genau. Es waren so ein paar Wochen. Ja,
krass.
und bin dann da raus und konnte halt, wie gesagt, nicht essen und auch sehr schwer trinken und sowas. Und habe ich auch brutal viel abgenommen.
Ja.
Also ich habe nur noch aus Haut und Knochen bestanden am Ende.
Bist du mit so einer Sonde ernährt worden oder wie
geht das? Nee, ich habe so immer, ja gut, also immer so zwischen die Zähne irgendwie da rein. Das war super brutal, also diese ganze, auch dadurch habe ich auch so viel Zahnprobleme, weil das halt alles, was sie damals repariert. Ich meine, eins muss ich dir sagen, auch da kann ich was Positives finden. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, weil das, wie soll ich sagen, das ist irgendwie so ein Skill, den man sich erarbeitet, auch die positiven Dinge in den negativen zu sehen. Mhm. Aber das war wirklich so. Ich kam da an, ich war so verletzt, aber es war ein geiles Gefühl, dass so viele Menschen dir helfen wollen.
Dir helfen, okay, die sind alle da, nur wegen dir.
Weißt du, ja, du liegst da und die kommen alle und alle, weißt du, es waren auch ganz viele junge Menschen, also es war in der Uniklinik, weißt du, so.
Ja.
Und so wie motiviert die waren und jeder so, ey, ich mach das. Und
hier in Sachsenhausen?
Ja, also genau, das, genau, also das ist, glaube ich, ja, ist egal, also du weißt in der Uniklinik, genau. Und die haben mich dann so zusammengeflickt, jeder aus seinem Spezialgebiet so, weißt du? Und dann kam ich da raus und hatte mich ja für diese Prüfung angemeldet, ja? Und dann habe ich das irgendwie alles Studium erstmal hängen lassen, weil ja, wie gesagt, muss erstmal wieder auf die Beine kommen und sowas. Und plötzlich kommen irgendwie ein paar so gelbe Briefe in meinen Briefkasten. Ich denke mir so, was ist
das? Gelb ist meistens keine gute Farbe.
Ja, ich denke mir so, was ist denn das jetzt? Okay? Und da gab es irgendeine Regel. Und ich sage euch ganz ehrlich, na klar, jetzt kannst du auch sagen, ich hätte die Regeln besser kennen können, vielleicht hätte ich auch was anderes machen können und so. Also jetzt kein, verstehst du, ich will mich nicht so hinstellen, als wäre ich immer nur das Opfer äußerer Umstände gewesen. Es hätte auch bestimmt Optimierungsmöglichkeiten gegeben. Aber die haben dann einfach gesagt, so hier, du warst da angemeldet, hast es ja nicht geschrieben. Und jetzt rechnen wir dir noch einen Versuch an. Und jetzt bist du hier überall im Drittversuch. So. Jetzt
bist du überall im Drittversuch.
Ja. Und plötzlich sitzt du da. Hör doch auf jetzt, bitte.
Ich schwör's dir. Und du sitzt da.
Da hast du so einen Unfall und dann würgen sie dir noch so einen rein hinter
Rücken. Gibst du noch so einen Seitenhieb, so Batz.
Und du kannst nichts machen. So. Du gehst dahin.
Nicht
du
willst mal mit einem Test oder so?
Nee, du willst mit denen reden. Die lassen sich mit sich reden. Ich erinnere mich noch, wo ich das der... Ich habe das da jemandem vom Prüfungsamt erzählt, was passiert ist.
Mhm.
Und da hat die zu mir gesagt so, ah, wissen Sie, ganz ehrlich... Ich glaube, das Beste wäre, wenn sie sich einfach exmatrikulieren. So.
Ach komm,
Babi. Ich schwör's dir wirklich. So, das wäre
krass.
Das Beste. Dann haben sie mal erstmal Ruhe und so. Also ich habe gemerkt, die will mich einfach loswerden. So.
Krass.
Ja, und da sind wir bei diesem Punkt, was ich halt vorhin hatte, mit diesem, weißt du, das
ist alles nicht zu glauben, ey.
Dass wenn du halt so ins Taumeln kommst, dass du weniger Support bekommst, als du halt denkst.
Ja. Und dass du aber auch wieder nicht Schema F bist, so, weißt du?
Ja,
so dann, oh nee, jetzt schon wieder so einer und jetzt, oh komm, der schafft. Weißt du, wahrscheinlich dachte ich schon so.
Gefühllos auch.
So dachte ich wahrscheinlich, ah komm, der schafft's eh nicht und so, jetzt komm.
Ja.
Erspar du mir meine Zeit und auch dir selber die Zeit und komm jetzt.
So. Ja, ich sag schon, ich bin mir sicher, dass die dachte einfach so, okay, ey, der exmatrikuliert sich.
Ja.
Da bin ich dann einfach los und dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun und was weiß ich. Und ja, Mann, und dann stehst du da und hast das alles gemacht, was ich euch erzählt habe.
Ja.
Und du willst es ja fertig machen, so, aber du hast jetzt 3 Drittversuche bei Scheinen, die du noch nie geschrieben hast, weil du einfach am Arsch warst, so, weißt du? Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, was mache ich jetzt so?
Hör doch auf, ey.
Und ich sage euch, ich habe es gemacht.
Ja.
Und alles bestanden im ersten, beziehungsweise
ging ja gar nicht anders.
Krass.
Aber das hat das Studium dann noch weiter verlängert, weil dann hast du immer gedacht, scheiße, ey, soll ich das jetzt schreiben und so? Und
ja, weil Drittversuch schreibst du ja nicht einfach so, weil wenn du es ja nicht schaffst, dann bist du raus.
Genau. Und dann habe ich da 3-mal gesessen und jedes Mal gedacht, ey, wenn du jetzt das verkackst, dann ist alles, was du gemacht hast, also jedenfalls um dieses Ziel zu erreichen, ist alles am Arsch so.
Welche Fächer waren das?
Boah, ey, das fragst du mich jetzt also ganz ehrlich. Das eine war... Ich glaube, das eine war Algorithmen und Datenstrukturen.
Mhm.
Bäume und sowas, ne?
Ja, und so Algorithmen.
Ja,
Bäume,
ja,
Pflanzen.
Bäume, Pflanzen.
Gräser
und sowas.
Ey, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich glaube, es war noch irgendein Mathe-Schein. Ey, ganz ehrlich,
also auch noch ein Mathe-Schein. Und deswegen habe ich gefragt, weil ich wollte wissen, ob es ausgerechnet ein Mathe-Schein ist, weil in Mathe brauchst du ja wirklich alle Versuche. Ne?
In Mathe ist ja safe noch ein Schein.
Ich weiß, ja, ganz ehrlich, ich
so Statistik oder so, dieses Endgegner.
Ich krieg's nicht mehr so gut zusammen, aber ich kann euch sagen, es waren alles ekelhafte Scheine. Also war jetzt kein Schein dabei, wo du jetzt irgendwie sagen konntest, so, ah ja, egal, so, weißt du, so locker.
Es waren halt einfach Scheine, um die du einen Bogen machen wolltest.
Ja.
Deswegen waren die am Ende so, ne? Und dann sind es ja eh schon die ekelhaften Dinger so. Und dann wurde es halt noch ekelhafter, weil Drittversuch.
Ja, und dann...
Alter, aber Hut ab.
Danke, Mann.
Also ich habe ihn schon in der Hand, aber stell dir vor, ich hätte ihn noch auf, ich würde ihn jetzt abnehmen.
Ja. Aber es ging ja dann, das war ja dann auch so, dann ist irgendwie die Studienordnung ausgelaufen und dann kam noch der Stress dazu, also irgendwie fertig sein zu müssen.
Bevor es ausläuft, bevor sonst es ausläuft. War alles für die Katzen. Sonst, ja,
okay. War das schon ein Bachelor oder noch Diplom?
Das war, also ich hatte mich für ein Diplom angemeldet und dann haben sie gesagt, so, okay, gibt's nicht mehr, du bekommst jetzt, kommst jetzt in den Bachelor. Und
dann hast bist du ja dann Höchststudienzeit, ne, im Bachelor.
Ja, und das war halt noch was
anderes. Ich glaube, bei uns war 10 Semester Maximum, ne?
Ja. Maximum, ja, durftest du nicht mehr, oder
was? Ich glaube, nee, also wir hatten keine Höchst.
Musst jetzt noch 10
schaffen. Nee, hatten wir nicht. Nee, nee, bei uns hatten wir es nicht.
Ah, okay.
Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Aber da gibt's auch irgendwie, aber es hatte anderen, also was, finde ich, glaube ich, so der größte Nachteil war, so die ersten Bachelor da zu sein, dass oft einfach nicht klar war, wie die Sachen funktionieren. Weißt du, die Regeln waren neu und dann...
Wir waren ein bisschen Versuchskaninchen. So wir waren ein bisschen Versuchskaninchen.
Und auch der
war bei uns aber auch so, wir waren der, ich glaube, der zweite Jahrgang Informatik überhaupt an der Uni.
Ja.
Das war auch cool, weil man noch so ein bisschen was mitgestalten konnte auch.
Ja.
Aber klar, viel Experimentiererei natürlich.
Ja, das... Also, ja... Das war halt manchmal ein bisschen schwierig, aber
ja. Hast du dann noch einen Master gemacht, oder?
Nee.
Hast du dann angefangen zu arbeiten? Also, du hast ja immer gearbeitet, aber hast du dann Fulltime gearbeitet danach?
Ja, ich habe dann...
Was war dein erster Job?
Also, ich habe erstmal so meine ersten Praktika, das hatte ich damals bei der Deutschen gemacht, also Deutsche Bank.
Mhm.
Und dann der erste Job...
Bist du auch immer in der Branche geblieben, ne?
Nee, nicht so wirklich. Also, weil ich bin dann... zu Accenture und habe dann da auch nochmal so erstmal so ein Trainee-Programm gemacht und dann nach dem Trainee habe ich dort als Consultant angefangen, ja, also Infrastruktur-Consultant. Ja, und das war natürlich was ganz anderes dann, ne?
Und warst du dann, ich meine, ich fand es immer ein bisschen anstrengend, zu studieren und zu arbeiten. Wobei meine Arbeit war jetzt im Vergleich zu deiner Arbeit ein bisschen entspannter bei mir, muss ich ganz klar sagen. Aber es war trotzdem immer noch so doppelte, dreifache Belastung. So, du musst irgendwie Studium und dann musst du schnell die S-Bahn kriegen, musst du schnell auf die Arbeit, dann irgendwie da. Und dann war das irgendwie ganz cool, nur Arbeit. Hast du das auch so empfunden dann so, als so Befreiung? So, oh, ich habe es jetzt geschafft und jetzt erstmal irgendwie Kohle verdienen oder so.
100%, also 100% richtig, dass ich das so empfunden habe. Aber ich muss euch sagen, es hat bei mir lange gedauert, dieser Switch. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen allen diesen Jobs, über die ich geredet habe, gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen diesem Arbeit. Also der Witz ist, die Welten sind eh ganz anders. Mhm. Ja, die Werte und so weiter, das ist eine ganz andere Welt. Ja. Aber der größte Unterschied finde ich, dass die Dinge einfach abgeschlossen sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Flughafen arbeitest.
Ja gut, ja? Wenn du Feierabend hast, hast du Feierabend. Genau, das ist heute nicht mehr so, ne?
Genau. Da kommt halt irgendeiner und sagt so, Nachtflugverbot, letztes Flugzeug ist raus.
Ja,
fertig. Nacht, so. Ja. Das ist schon mal so. Gute Nacht, geht spenden und das war's, ja? So, und als ich dann in dieser Consultant-Rolle war, die sehr herausfordernd war und wir hatten eine sehr hohe Arbeitsbelastung in den Projekten.
Aber das ist ja oft bei Consultants, vor allem wenn die so Trainee sind und anfangen und so.
Ja.
Ist ja mehr oder weniger bekannt in der Industrie.
Ich sage ja nicht, dass es irgendwie ungewöhnlich
ist. Ja, nee.
Weißt du, ich will nur sagen, es war nur schwer für mich dann erstmal so diesen Switch so einfach klar zu machen, so ey Digga, jetzt ist der Tag ist vorbei, jetzt kannst du dich mal entspannen, jetzt kannst du mal dich ausklinken im Kopf. Das ist mir sehr schwer gefallen am Anfang.
Mhm.
Das heißt irgendwie...
Weil als Student sind ja dann, und plus Arbeit sind ja deine Tage mega lang. Du startest ja morgens um 7, 8, je nachdem. Bei mir gingen meine Tage an der FH immer später los, weil ich erst vor 10 Uhr hast du mich dann nicht gesehen. Ja. Aber dann je nach Arbeit bist du dann erst um 10 Uhr nach Hause oder 11 oder 12 oder keine Ahnung.
Ja, das ist es ist was ganz anderes so, weil du dann einfach, also du hast halt einen längeren Tag, weißt du, aber du kannst, also mir ist super schwer gefallen, einfach abzuschalten.
Ja.
Ich bin da rausgekommen aus dem Projekt und musste die ganze Zeit nur daran denken, ey, was habe ich noch für Aufgaben, was muss ich noch machen, wie geht's weiter und so. Und ich glaube, das war auch nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das als exklusiv, als einziges Problem hatte. Das waren Leute, die kamen einfach besser damit klar und es gab Leute, die kamen weniger gut damit klar. Mhm. Ja, und aber eins muss ich sagen, was ich für einen Vorteil für mich gesehen habe dort, was ich glaube, nicht jeder so behaupten kann, dass ich echt das Glück hatte, sehr viel zu lernen. So. Ich habe sehr wenig stupide Aufgaben gehabt, mhm, und sehr viel, was mir so für die Weiterentwicklung, sage ich mal, geholfen hat. Und ich muss euch auch sagen, also dieses Trainee-Programm, das war halt krass knackig und so, es war ja nur 2 Monate, mhm, aber das war top. Also es waren 2 Monate, die dein Leben so verändert haben, wirklich, mhm, weil du so viel gemacht hast. Ja, vom Knigge, cool, bis irgendwelche technischen Sachen. Und
krass,
ja. Ja, wir haben alle AWS-Schulungen bekommen, wir haben Präsentationstraining, also eigentlich alles.
Abgefahren.
Ja, das war geil. Also das war krass herausfordernd und du musstest ja dann auch Prüfungen schreiben. Und wenn du diese Prüfungen nicht bestanden hättest, hättest du auch keinen Arbeitsvertrag bekommen. Mhm. Also das war halt schon hart.
Krass. Okay.
Ja, es hat auch
da Leute war dann getroffen. Schon Druck dahinter.
Ja, klar, es hat auch Leute getroffen.
Druck.
Ja. Es gab Leute, die dann gesagt haben, okay, dein tschüss. Ergebnis war ja schlecht und tschüss. Ja.
Okay.
Aber man muss halt trotzdem sagen, also
ja gut, diese Beratungen, gerade die Großen, die nehmen ja echt nicht ja jeden. Ne? Das ist ja
Assessment Center so, aber auch nicht ohne, also da reinzukommen. Ja,
ja, klar.
Ja. Das war witzig, weil man sagt ja oft, gerade bei denen muss ich sagen, habe ich oft so negatives Feedback irgendwie gehört, ach so, du weißt, dass die Leute irgendwie schlecht darüber reden oder mhm so. Aber ich habe gesehen, ja gut, ich weiß nicht, aber muss erst mal reinkommen. Also so ja einfach ist das auch nicht
viel, ja, ich ja, denke. Ja, klar. Nee, so, denke ich überhaupt nicht. Ja. Das ist ja schon bekannt eigentlich, dass die Beratung so eine hart aussieben.
Ja. Und ja, ich habe das dann 2 Jahre gemacht und dann hat es mich irgendwie wieder so zum Flughafen gezogen.
Ah, okay.
Ja. Und also war ich natürlich auch, weißt du, ich habe mich da, ich habe da.
Aber
ja
diesmal hast du dich chauffieren lassen.
Wäre schön gewesen. Ja, gut, der Witz war, weißt du, was wirklich witzig ist, weil du es gerade sagst?
Ja.
Weil, also ich war ja bei Accenture, also nur ein Einsteiger.
Ja. Ja.
Aber da wurde ich ja schon chauffiert. Und das war halt krass.
Wo?
Ja, weil wir hatten halt einen Kunden, der halt außerhalb von Frankfurt war.
Ja.
Und da hatten wir halt, also jetzt natürlich nicht so wie jetzt ich ja die Leute da schon.
Ja,
aber da gab es halt so jemanden, der hat so ein Mietwagenunternehmen gehabt, ja, das ist praktisch wie eine Art Taxi ohne mhm Taxischild und ohne Farbe und sowas, ja. Und der hat uns dann da abgeholt beim Zug und uns da einmal hingefahren. Und
ich habe, das war ja schon so ähnlich, sag ich mal so, vergleichbar. Ich habe auch einen Kumpel, der hat, also ich habe selber auch Praktikum hier in Frankfurt gemacht, habe ich noch in Heidelberg gewohnt und ein Kumpel von mir hat zu derselben Zeit auch ein Praktikum hier gemacht. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir haben dann für die Praktikumszeit hier zusammen gewohnt in Frankfurt. So meinem Kumpel auf der Couch halt, ne, so. Und der hat für eine große Beratung ein Projekt bei einer Bank gemacht. Der ist jeden Morgen mit dem Taxi auf Firmenkosten.
Ja.
Auf Kosten der Beratung ist er schön mit dem Taxi in die Bank gefahren und abends wieder zurück.
Ja.
So, ne? Also ja, da musste ich auch schlucken. Denkst
ja, ja,
krass, ey, das, du bist ja Praktikant, ja, was geht denn?
Ich kannte ja auch so ein paar Banker, die wohnen auch Taxi überall hin und alles egal.
Ja.
Und da bist du aber zum Flughafen, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, also nicht mehr als Chauffeur, sondern was anderes. Aber was ich fragen wollte, hast du dann eventuell deine alten Kollegen da wieder gesehen?
Ey, das war so. Mein erster Job, also ich war dann bei der Lufthansa, Lufthansa Industry Solutions. Ja. Und wenn ich dann da morgens zur Arbeit gelaufen bin, ich war dann bei der Lufthansa Cargo eingesetzt,
ja,
da bin ich immer jeden Tag am First Class Terminal vorbeigelaufen.
Okay.
Lustig.
Es war halt krass. Weil plötzlich läufst du da vorbei, wo du halt die ganzen halt Leute
gefunden. Waren noch Leute ja da, die du kanntest?
Ja, mega viele.
Lustig.
Also bis heute sind ja immer noch Leute da,
die ich kenne, aber hast damals du mit denen gequatscht? Hast du mit denen gesagt, ey, Gregor, was machst du hier? Was machst du hier wieder und so?
Natürlich, das war geil, man. Die sind ja dann so, kamen dann so mit, also mit der Limo vorbeigefahren, ja, hey, wie geht's? Und ja, das war lustig, ja.
Cool.
Ja. Also es war auch, ey, generell auch, muss sagen, war auch eine coole Zeit. Also Lufthansa Industry Solutions, muss sagen, da habe ich auch richtig, also bei Accenture war das so und auch bei Lufthansa Industry Solutions, dass ich viele Leute auch einfach sehr geschätzt habe und auch bis heute teilweise noch Kontakt habe. Ja? Ich meine, so richtige Freundschaften, ich mag die Leute sehr, aber alleine durch die Verteilung, ja,
das ja
ist, bei Accenture war das ja so, die Leute kamen ja aus ganz Deutschland.
Ja. Ja.
Und dann ist es natürlich nicht so einfach, dann so einen intensiven Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber das hat schon so eine Verbundenheit geschaffen. Und bei Lufthansa war es genauso, ja.
Nice.
Ja, cooler Laden war das, ja.
Und dann warst du bei Lufthansa? Wie lange, also was hast du danach gemacht?
Ja, bei Lufthansa war halt dann so, also eigentlich war das ganz cool. Aber dann kam halt Corona.
Ah.
Und das
ja, war... Lufthansa hat nicht... Die haben nicht gegeizt mit Sparmaßnahmen in der Zeit, nach allem, was man so hört, ne?
Ich muss euch sagen, ich habe eigentlich Glück gehabt, aber weil ich war ja bei der Cargo eingesetzt und die Cargo war ja die einzige
ja, okay, klar.
Gesellschaft, die okay. weiter Geld gemacht hat sozusagen.
Mhm.
Aber trotzdem ist es ja dann immer so übereingeschwebt, ja, dieses mhm. Risiko. Und der Punkt war ja, jetzt war das ja so, das war ja der Moment, wo ich dann auch meine Frau geheiratet habe.
Mhm.
Das heißt, da habe ich meine Frau geheiratet und dann direkt dann kam Corona.
Kostet auch ein paar Euro so eine Hochzeit, ne?
Ja, ja. Und dann, ich hatte ja vorhin erzählt, dass meine Mutter ja Krebs hatte damals.
Ja.
Und der kam dann zurück und dann ist meine Mutter direkt am ersten Tag vom Lockdown gestorben. Und dann, ja, das war richtig krass, ey. Das ging auch ganz schnell und war auch sehr, sehr, sehr krass. Also das alles so mitzuerleben und ja, und das alles zusammen, weißt du, so, ich habe das auch gar nicht mitgekriegt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann, ich weiß gar nicht, das ist ja eh schon fast, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da für mich schäme oder stolz drauf bin. Also ich habe meine Mutter halt komplett begleitet, also bis zum Ende und habe dann halt teilweise aus dem Krankenhaus gearbeitet. So.
Ja, aber...
So, ich habe dann mein Notebook da mitgenommen und dann kam Corona los und ich dachte, scheiße, was passiert jetzt? Und die Sache war, ich hatte auch einen Verwandten, der, sage ich mal, in so einem Risikoumfeld aktiv war. Und die hatten ziemlich früh so die, den Eindruck, dass es eine große Sache wird. Also zu einem Zeitpunkt, wo es vielen noch nicht so klar war, weißt du? Und da hatte der dann zu mir das gesagt, hat gemeint, ey, das ist kein Spaß, gell? Und dann komme ich da irgendwie aus dem Krankenhaus in den Rewe und sehe plötzlich, dass alles ausgeräumt ist.
Ja.
Und ich habe
ja,
das gar Mann. Nicht mitbekommen, wisst ihr?
So. Krass.
Ja, weil ich halt
komplett tagelang in einer anderen Welt gelebt.
Ja, weil ich halt komplett weg war, weißt du?
Krass.
So. Und dann
auf einmal haben die Deutschen dir das ganze Klopapier weggekauft.
Ey. Ja, ja. Und es war so krass. Ey, ist auch so hart. Jetzt erinnere ich mich gerade dran. Das habe ich schon vergessen. Ich habe das dann meiner Mutter irgendwie gesagt. Und hat sie gesagt, naja, so, mach dir keine Sorgen. Ist ja viel bei mir. So nach dem Motto, ja, ich brauch's ja nicht mehr. So.
Ach du Scheiße.
Ja, aber das kommt mir gerade so in den Kopf. So. Und dann bin ich dann da raus. Und genau an dem Tag, wo der Lockdown kam, ist meine Mutter gestorben. Und dann saß ich da.
Das war März 20, ne?
Genau. Und dann saß ich da und meine Frau, erst seit ein paar Monaten hier, erst kurz vor kurzem geheiratet, plötzlich so Beerdigung und alles organisieren und auch ohne, weißt du, kam ja...
Da darf ja niemand, ja.
Ja, das war auch total unwürdig, krass. So, weißt du, wir haben einfach so zu dritt meine Mutter ekelhaft. Begraben, weißt du.
Ja, ekelhaft.
Ja, und dann war das halt, aber da muss ich halt sagen, was ich halt so krass finde im Nachhinein, ich sag jetzt nicht, dass ich dem immun dagegenüber war, das hat mich sehr mitgenommen alles, es war richtig schlimm, aber so krisenerprobt zu sein, weißt du so?
Ja.
So, ich wusste ganz genau, was auf mich zukommt. So.
Ja.
Und es war wirklich so krass, dass es trotzdem schwer so ab, du kannst es nicht so komplett vermeiden.
Aber ich weiß, was du meinst.
Aber so, du weißt, was passiert so. Und dann kam halt in dieser ganzen Situation, irgendwie habe ich halt irgendwo, das kennt ihr ja in Sing oder was das ist, ich glaube Sing war das, habe ich halt so geschaltet gehabt, ey, für das und das Gehalt würde ich hier weg. So, ja. Und dann kam ein
Rekrut. Stimmt, das konnte man bei Xing machen, ich erinnere mich. Ja, ja.
Genau, da konntest du sagen, okay,
ja.
Was weiß ich, wenn
aha,
Angebot okay. ab, keine Ahnung,
irgendeinen
Betrag. Ja. So, und dann hatte ich da einen Betrag eingetragen, der für mich halt attraktiv war. Und da kam halt ein Rekruter, aber halt irgendein, also Drittrekruter sozusagen, hat gesagt, hey, ich hab da vielleicht was, so, was passen könnte. Und dann war das halt dann bei der DZ-Bank so.
Da bist du heute noch.
Ja, bin ich heute noch.
Ja.
Und hab dann während Corona da angefangen.
Nicht schlecht.
Ja, und das war halt auch schon krass, weil ihr kennt es ja, so, du kommst da, also ich kam da an und da war ja wirklich nur mein Team damals.
Ja.
Und es war auch cool, Mann. Die kamen extra dafür in die Bank, weißt du?
Zum Onboarding extra.
Ja, die kommen extra da an. Und wir haben noch unser Essen, haben wir dann noch so in der Kantine mit so mit irgend so Wegschmeißbehältnissen geholt sowas.
Ja,
und also es hat ja total komisch angefangen. So. Also ich habe ja die ersten Jahre, als ich bei der DZ angefangen habe, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, wo ich bin, weil ich ja die, weißt du, die Belegschaft nie das so richtig gesehen habe. Ja, das ist eigentlich so krass, weißt du, weil ich bin immer im Gebäude gewesen, also relativ oft sogar, einfach um rauszukommen. Und da war aber halt niemand.
Es
war einfach leer, ey. Ja, und das war echt hart, man, auch für meine Frau dann hier in so einer Zeit halt rein anzukommen, weißt du.
Ja.
Aber gut, jetzt bin ich ja noch da.
Aber ich weiß, was du meinst mit, du warst so krisenerprobt im Sinne von, okay, ich muss jetzt auch, also klar, es passiert was sehr, sehr Schlimmes und dann weißt du aber, okay, ich muss das machen, das machen, das machen, Ruhe bewahren, ich muss jetzt das noch organisieren, das muss man machen, das muss man machen und dann musst du ja, da läuft dann wie so ein Protokoll ab, was du irgendwie umsetzen musst, gepaart mit extrem tiefer Traurigkeit, das ist halt voll, also ich finde das voll, voll komisch, weil du musst ja irgendwie funktionieren, weil du musst ja die Beerdigung organisieren und die ganzen Sachen und so und dazwischen oder parallel dazu muss man irgendwie auch trauern oder so, also das ist ein bisschen so ein komisches Setting,
finde ich immer. Ja. Weißt du, was ich sagen muss, was das Coolste daran war, darauf vorbereitet zu sein, war so, ich wollte das so cool machen, wie es nur ging.
Ja.
Es gab so viele Sachen, die ich meiner Mutter versprochen hatte, die ich nicht machen konnte, so, weil es einfach vorbei ist. So, du kannst ja nichts mehr machen, weißt du? Und dann hat mein Bruder, ist ja auch Musiker, so, und da habe ich gesagt, ey, meine Mutter, die mag so Geige.
Ja.
Sie mag einfach Geigenmusik. Und dann haben wir dann echt jemanden von einem Orchester dahin geholt, der für sie, weil die hat noch Geburtstag gehabt. Also sie hat Geburtstag gehabt und dann ist sie gestorben, so 2 Tage später, ja. Und dann habe ich dann da jemanden organisiert und dann haben wir dann so ein kleines Mini-Konzert ihr gegeben,
mein Bruder hat
Klavier und sie hat sich so gefreut. Es war der letzte Geburtstag, aber es war so, und da muss ich halt sagen, also das hat dich dann so zu so, ich sag mal, dann irgendwie dann zu so anderen Leistungen. Weißt du, so früher wäre ich einfach so wie, ich glaube, fast schon wie so betäubt gewesen, ja, so. Bei meinem Vater, das war ganz krass. So, da war ich total am Arsch einfach so, ja. Und da war das ganz anders so. Ich habe voll funktioniert. Und teilweise auch rückblickend gesehen, ehrlich gesagt, schon fast so ein bisschen krass so. Weil ich habe einfach Entscheidungen getroffen.
Ja,
ich habe auch viele Entscheidungen
getroffen.
Auch unangenehme Entscheidungen, weißt du. Und ja, aber das macht dann irgendwie die Erfahrung so.
Das hört sich auch jetzt dumm an, aber das ist dann auch so ein Teil vom, okay, jetzt bin ich so wirklich erwachsen. So, weißt du, was ich meine? So, du musst jetzt das alles machen und das gehört jetzt zum letzten sehr traurigen Teil vom Erwachsensein dazu. Also wenn man das Glück hat, das im Erwachsenenalter erleben zu können. Worst case für früher, aber...
Ja. Nee, ich muss dir sagen, ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht... Also ich will niemanden so... Also Gott sei Dank hoffentlich für jeden, dass auch eure Eltern sollen so lange wie möglich leben und weißt du, ich meine, aber es ist wirklich krass, so jetzt so zu wissen, so, dass es echt erst dann so losgeht.
Ja.
Und ich finde es halt so krass, weil es gibt immer wieder so Momente, die ich auch dran erinnern. Guck mal, ich habe Kollegen, die sind, keine Ahnung, die könnten fast mein Vater sein.
Ja.
Und die erzählen so, ach, ich habe gestern mich mit meinen Eltern getroffen, weißt du, so,
ja.
Und ich denke mir dann immer so, geil für die, schön, freut mich, ja. Aber es ist wirklich krass, so, das Leben ist ganz anders so.
Ja.
Es verändert sich echt richtig krass was, so, wenn beide Eltern tot sind.
Glaube ich, ja.
Du hast auch gar keine, irgendwie, guck mal, es gibt ganz viele Sachen, die kannst du niemandem fragen. Keiner weiß das so. Und die Geschichten sind auch Geschichten, die du nur mit deinen Eltern erlebt hast und so.
Ja.
Und das ist halt, ja, wie soll ich sagen, aber am Ende des Tages trifft es halt jeden auch irgendwie, ja. Also das ist jetzt auch nichts, kein exklusives Pech,
sag ich mal. Nee, ja.
Ja, das ist gerade nur vom Timing her vielleicht ein bisschen besonders. Ja.
Da habe ich auch, weil du sagtest, Beerdigung mit Corona, habe ich auch eine crazy Story zu. Mein Opa ist dann auch während Corona gestorben, aber ganz normal, so Alters, wie sagt man, so Altersschwäche. So, Altersschwäche, so ganz, also der ist fast 90 geworden. Und dann auf jeden Fall mussten wir den halt dann beerdigen. Aber halt in Griechenland.
Ah, ja.
Digga. Da sind wir halt zu Corona Hochzeiten. Wirklich Hochzeit,
Corona. Ja, was ist das für eine Sondergenehmigung?
Ja, wir mussten alle PCR-Tests, wir mussten alle irgendwie dann auch so. Im Flieger war niemand. Im Flieger, im ganzen Flugzeug waren 4 oder 5 Leute, ohne Spaß. Krass. Und davon waren wir 3. Mein Vater, mein Onkel und ich. Krass. Und dann noch so 2, 3 andere. Du wusstest auch ganz genau, die fliegen jetzt auch nur, weil die müssen, so wie wir halt, so, weißt du? Und mein Opa war auch halt im Flieger, aber halt unten, so, weißt du? Und das, und normalerweise kommen die halt in so einen Sarg, aber weil es halt Corona war, war das halt so komplett so versiegelt und so alles. Mhm. Und dann, auch dann in Greece und so, da gab es viel strengere Auflagen als hier. Deswegen, auch wenn man jetzt so andere, auch das mit anderen europäischen Ländern und auch in der Welt vergleicht, dann wundert man sich manchmal, warum man sich hier so krass beschwert hat, weil hier war eigentlich sehr mega entspannt. Und da gab es halt so richtige Ausgangssperren. Und du durftest auch nicht dich frei bewegen. Und wir mussten halt die offiziellen Papiere dabei haben für die Beerdigung. Und dann wurden wir auch so gefragt, so von der Polizei, so, ey, warum fahrt ihr jetzt hier so rum, so? Und dann musst du halt so zeigen, ja, wir sind jetzt hier in der, fahren jetzt dahin zur Beerdigung und so. Und bei der Beerdigung durften dann auch nur so 10 Leute dabei sein und so, ne? Also, und es war auch so mega weird.
Das war eine harte Zeit, ja.
Ja. Ich sollte im ersten Lockdown Trauzeuge bei einer Hochzeit sein, die dann am Ende zu dritt stattgefunden hat.
Krass.
Standesbeamter und das Paar.
Aber
so, nicht mal die Eltern, keine Trauzeugen, Respekt, niemand.
Dass das Paar das
durchgesungen hat. Komplett. Sie hatten es erst abgesagt und die Feier haben sie dann natürlich dann auch nicht gemacht, aber sie haben dann gesagt, okay, wir ziehen es jetzt an, wir gehen jetzt einfach alleine zum Standesamt, wir machen es jetzt einfach, Respekt. Dann ist es gemacht. Feier holen wir nach, haben sie nie gemacht.
Ja, weil wir haben das ja
auch. Das haben viele, glaube ich, gemacht.
Dass sie gesagt
haben, weil ich hatte das
Falls auch. Du zuhörst, Paul, ich warte noch auf die Feier.
Kommt noch. Weil wir hatten das ja auch mit Mary und da war auch so Corona-Hochzeiten so. Und dann durften auch nur 10 Leute rein oder so. Und dann bei der griechischen Familie sind halt 10 Leute schon wenig so. So, das wird dann so schon so knapp. Und dann haben wir es auch verschoben so. Schwere Entscheidung. Und ich weiß noch, wir hatten sogar schon Kuchen. Wir hatten den Kuchen einfach so gegessen, so halt. Wir hatten den zu Hause. Und haben wir einfach so unseren Hochzeitskuchen-Torte gegessen. Ich so, okay, geil. Dann gehen wir auf jeden Fall hin, dann, wenn wir dann so richtig heiraten. So. Das ist ja lustig, ey.
Diese Zeit ist einfach so, das kann man sich heute gar nicht mehr so.
Ist halt crazy, weil jeder hat so Stories irgendwie, ne? Ey, bei mir war so, guck mal, das ist. Und jeder, und dann war die ganze Welt war irgendwie so total crazy und alles war so, jeder hatte so Angst vor allem und vor jedem. Also zumindest mir ging es so. Man hat sich nur noch über FaceTime gesehen und wenn überhaupt, und es gab kein Toilettenpapier und dann, keine Ahnung, es war richtig crazy.
Ach, das war alles so.
Es war
surreal einfach. So.
Es war echt wie so ein Film.
Ich finde auch, das Tempo hat nie wieder abgenommen seitdem. Ich finde so, dass ab der Corona-Zeit ist die Zeit so krass beschleunigt und krass wie im Flug vergangen. Und das mag jetzt auch daran liegen, dass es vielleicht mit meinem 30. zusammen fiel damals, aber ich für mich hat dieses Tempo hat nie wieder abgenommen so.
Ja.
Die Uhr hat sich nie wieder zurückgedreht irgendwie auf das alte Tempo.
Ich muss halt, also ich meine, wir sind alle erwachsen, wir konnten es irgendwie noch erklären und verstehen und die Regeln und so. Aber stell dir vor, du bist so ein 8-jähriges Kind oder so. Und dann sagt dir einfach so Mama und Papa so, ja, du spielst jetzt 2 Jahre nicht mehr so. Was du mich verarschen hast.
Aber so weißt du, aber was ich dir sagen muss, was ich so witzig fand, das habe ich irgendwo in einer anderen Diskussion gehört.
Ja.
Wir hatten jetzt nicht so krass wie Corona, aber wir hatten ja sowas Ähnliches. Und das war diese ganze Tschernobyl-Zeit, wo wir nicht in die Spielkästen durften und so weiter.
Ja.
Da hatte ich einen Lehrer auf der Schule, der hat dann immer gesagt, so, ihr seid die Tschernobyl-Kinder.
Ja. Da war ich hatte, geboren. Achso, ja, also wir hatten, Also meine Mom war davon, also ich bin 86er, also genau wann Tschernobyl war. Und der hat dann gesagt, er hatte dann so Probleme mit der Milch und so. Die Milch dann irgendwie zu kaufen und sowas, weil es gab so irgendwie Angst, dass die verstrahlt war und so weiter. Mhm. Und dazu, wir hatten einen gemeinsamen Kollegen.
Der, ja, ich weiß nicht genau, wen du meinst.
Und der hatte halt so...
der verliert bis heute Zähne.
Genau, und ich hatte den...
Der ist auch 86er Jahre.
Der hatte so ganz schlechte Zähne, ja. Und dann habe ich ihn auch am Anfang mal so gefragt, ich so, ey, was ist da los und so, gell? Mhm. So, darf ich mal fragen? Und er so, ja, das ist halt... Sag ich, ich bin ein Tschernobyl-Kind, sagt er.
Und vor allem, der ist in einem Land groß geworden, wo sie es halt totgeschwiegen haben und wo es keine Warnungen gab. Deswegen haben die halt einfach weiter alles gegessen an Gemüse und Fische und hast du nicht gesehen, was halt irgendwie verstrahlt und war. Das war halt genau sein Geburtsjahrgang so.
Ja. Und er sagt, das ist alle meine Freunde, sagt er, sie haben fast alle Zahnprobleme.
Und es waren ja auch schon, also auch heftiger, ne? Er hatte auch Freunde, die schon an Krebs gestorben sind, in dem jungen Alter.
Ja. Schon wieder so richtig negative Themen, ey.
Ja, ist eine sehr andächtige Folge heute.
Wir müssen so eine Liste machen über Themen, die wir nicht reden.
Ja. Aber wisst ihr, was ich auch sagen wollte? Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit so einkippen. Und ich glaube, wenn man sich das bis hierhin angehört hat, kann man das nicht mehr so leicht retten. aber ich sag euch wirklich, das waren halt diese Punkte, die dazu geführt haben. Aber ey, ich erinnere mich auch an super viele positive Sachen. Also wisst ihr, ich meine, diese ganze... Das war halt, du musst praktisch die Challenge auch irgendwie erklären, so. Wie bist du da hingekommen? So, warum hat das so lange gedauert und so weiter? Weißt du? Sonst macht diese Geschichte einfach keinen Sinn.
Ja, ja.
Aber ey, das waren teilweise geile Zeiten. Auch im Studium, wenn ich überlege.
Ja, das Studium war schon lustig.
Boah, geil, ey. Ich hatte da auch so geile Freunde und so. Und also, das hat richtig Spaß gemacht, ja. Also, das ist halt gar nicht alles so schlecht.
Nee. Aber ich finde, also, ich sage immer, Studium, also jetzt. Vielleicht sehr subjektiv, aber du wirst nie wieder im Leben so eine Zeit haben, wo viele junge, internationale Menschen zusammenkommen. Die haben alle Bock, irgendwie was zu machen und zu lernen und was zu unternehmen und sich kennenzulernen und irgendwie gemeinsam was zu machen und das relativ sorgenfrei, also relativ, ja, also jeder hatte da irgendwie auf jeden Fall seine Päckchen, aber relativ so, ne? Und das hast du eigentlich danach nicht mehr.
Ja, das ist dann irgendwie auch abgeschlossen. Irgendwann.
Ja, irgendwann ist auch abgeschlossen, das stimmt auch. Ja. Man sehnt sich vielleicht nicht mehr danach. Also ich nicht, aber ich denke sehr gerne daran zurück. So.
Ja, definitiv.
Ja. Okay.
Ja.
Sind wir...
Möchtest du unseren Hörern noch was mitgeben? Hast du noch ein Fazit? Hast du noch ein Schlusswort?
No hustle, no muscle.
Ja. Schau doch mal auf. Du mit deinem Fitness-Trip, der in 2 Wochen eh wieder vorbei ist.
Nee, ich bin nicht angemeldet.
Nee, man sieht es dir schon an, Mann.
Ehrlich. Nee, ich zieh jetzt durch.
Ach, scheiß dich, Mann.
Doch, danke schön.
Ey, du bist plötzlich so, du hast diese V-Form, weißt du?
Ja, das ist brutal.
Ja, Mann, so, ey.
Das ist brutal, ja.
Schultern sind gut 10 cm breiter.
Ja. Du bist schon, habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
Ohne rot zu werden, ey.
Ja. Danke.
Das lernt man dann im Office-Job. Nee, ich weiß, ich habe echt drüber nachgedacht, weil mich auch jemand mal gefragt hat, so, ey, wie hast du das gemacht? Und weil, was jetzt gar nicht so zutage kam, auch, glaube ich, nicht so viel. Ich habe da super viel unterschiedliche Freundeskreise auch gehabt und es gibt ja Leute, die das auch gerne gemacht hätten und es nicht gemacht haben, weißt du, so, die das nicht durchgezogen haben. Und ich muss euch sagen, ich habe echt drüber nachgedacht, was war jetzt so mein, hat mich angetrieben.
Ja.
Und ehrlicherweise muss man 2 Sachen sagen. Natürlich bist du selber, der daran glaubt, und wirklich daran glaubt. Das ist ein Unterschied. Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört, gell, vor 3 Jahren oder so. Und ich wollte schon ewig mit dem Rauchen aufhören.
Mhm.
Ja, und dann, das Problem ist eigentlich, warum die Leute nicht aufhören, weil jeder will es, denkt, er will es. Aber die Leute wollen gar nicht.
Mhm.
Sie sagen einfach nur, ja, ich will und so, aber es ist was anderes, es wirklich zu wollen. Mhm. So, ich kann es auch schwer, weißt du, erklären, was es ist.
Ja, doch.
Und du brauchst noch zusätzlich, ganz ehrlich, ich hatte immer Leute auch, die auch an mich geglaubt haben.
Mhm.
Und ganz ehrlich, ich muss zugeben, es ist schon so eine Kombination aus beiden.
Mhm.
Also wenn du niemanden hast, der an dich glaubt, und du musst wirklich nur an dich selbst glauben, und das war's, ja, dann ist es schon mal echt schwerer, muss ich sagen. Ja, so, ich muss sagen, ich sehe bei mir selber diesen Benefit, dass immer Leute da waren, die mich auch anders gesehen haben. So.
Ja.
Die wussten so, nicht nur du selber siehst dich als etwas anderes, mhm, als das, was du jetzt bist, sondern ich sehe dich auch so. So. Und ja, deswegen, es gibt Dinge, die kannst du steuern, andere Dinge, die kommen von außen.
Ja, ja klar.
Ja. So mein Fazit dazu.
Alrighty.
Gut. Dann musst du jetzt in diese andächtige Stimmung hinein.
Ja.
Und ich glaube, du kennst es noch gar nicht, ne? Weil als das letzte Mal hier warst, hatten wir das Spiel noch nicht.
Nein.
Mhm. Echt?
Du musst jetzt noch eine Musik, eine Band, einen Sänger irgendwie oder auch nur eine Stilrichtung aussuchen für den Outro-Song. Weil wir bauen jetzt immer für jede Folge einen mit Suno AI, ja, ein Lied nach, also ne, so, mhm, mit IT-bezogenen Texten oder auch, mhm, folgenspezifischen Texten, aber halt der Gast darf den Stil aussuchen oder eine Band oder so, die versuche ich dann nachzubauen stilistisch. Mhm. Letztes Mal hat es nicht so gut geklappt, ich habe Ärger von Pablo bekommen. Aber die Voice von Michael Jackson ist auch zu unique, das kriegt einfach die AI noch nicht hin.
Aber das Problem ist, mir ist halt auch so eine Legende direkt eingefallen. Und deswegen will ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich jetzt weiter jemand anderen suchen will, aber ich habe die Erfahrung gemacht, oft ist der erste Gedanke so der richtige.
Hau raus.
Und das ist Linkin Park, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß, Mann.
Das reicht schon.
Das war ja, weißt du, da gab es...
Band einen, reicht, ja.
Linkin Park, ja. Aber auf jeden Fall noch mit dem.
Okay. Ja. Dann, wenn du die Folge hörst, bis zu Ende hören und dann kommt...
Ja, ist interessant. Wir hatten ja auch schon mal so New Metal,
ja,
mit Bastian, Benjamin. Ne? Deftones, weiß ich, ob dir, ja, das was sagt. Also könnte jetzt stilistisch ähnlich werden wie die Folge, aber macht ja nichts.
Eigentlich bin ich in dieser Musik gar nicht so bewandert, aber Linkin Park finde ich irgendwie geil.
Ja, ist doch geil.
Ja, nice.
Ja, cool. Okay, dann vielen Dank, dass du nochmal da warst.
Danke dir für erster Doubleheader. Ja, auf jeden Fall danke dir auch für die Offenheit, für die, ja, dass du da wirklich auch einiges Privates geshared hast, was, ja, was nicht, ich will nicht sagen üblich, aber ja.
Aber finde ich cool auf jeden Fall. Ja. Das, also sollte man viel öfter machen, so offen einfach zu sein und kann ja auch vielleicht Leute inspirieren oder Leuten eine Stütze sein, so, finde ich cool. Ja.
Danke, Mann. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin da auch ein bisschen, ich habe da nicht so ein Problem damit.
Ja.
Weißt du? Cool. So offen, ja. Über Sachen zu reden und ich weiß, dass es nicht jedem so geht, aber ja, vielleicht, wie du schon gesagt hast, vielleicht inspiriert das auch andere dazu.
100%.
Ja. Ja.
Okay, gut, okay. Dann vielen, vielen Dank.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis in zwei Wochen. Ciao.
Ciao. I was raised in the shadow of a broken home where the truth hit hard like a falling stone. Every promise cracked, every word turned cold. Had to learn real young how to stand alone. They said, kid, you're just another lost cause name. Another face in the crowd, another mouth with pain. Every step I took felt like sinking sand. Every dream I touched slipped out of my hands. But the pressure made diamonds in my chest. Every scar was a map, every failure a test. I climbed crooked stairs just to reach the light. Through the darkest days, through the endless nights. Every wound, every lie that I survived. Built the strength that kept this hope alive. When the world said no, I said watch me rise. Through the blame, through the shame, through the thousand tries. I'm proof that the fall doesn't mean the end. It's the long way up that makes you who I am. Every door slammed shut, every answer no. I could hear their voices like a loaded gun. Give it up now, kid, you'll never be the one. So I screamed at the mirror till my throat went numb. Fighting ghosts of the man I could become. Every doubt tried to dig me into the ground. But the fire inside wouldn't let me drown. Every second I broke, I rebuilt again. Turned the loss and the hurt into discipline.
I'm not the wreck you thought.